Das Jahr 2025 wird in jeder Hinsicht ein Jahr des Umbruchs. Und was wir in diesen ersten Tagen erleben, ist tatsächlich atemberaubend. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Der laut Forbes-Liste reichste Mann der Welt, Elon Musk, spricht auf X mit Alice Weidel. Jener Alice Weidel, die von den Talkshows der Systemmedien ausgeladen wurde und so nun ein weltweites Millionenpublikum auf dem Nachrichtendienst X bekommt. In Österreich wurde der FPÖ-Wahlsieger Herbert Kickl letztendlich nun doch mit der Regierungsbildung beauftragt. Er versprach eine kompromisslose Aufarbeitung der Corona-Verbrechen und eine antiglobalistische Österreich-zuerst-Politik. Systempolitiker in Deutschland, von den Grünen bis zur CDU, sie sind in Panik, dass diese Entwicklung nach Deutschland übergreifen könnte, was alles zusammen zu einer sensationellen Dynamik führt. Und für Alice Weidel beginnt nun die Aufholjagd zu Platz 1. Die USA bereiten sich auf eine grundlegende Veränderung ihrer Politik vor. Das Trump-Kabinett hat sich zum Ziel gesetzt, den Deep State zu zerschlagen. Und der einflussreiche Milliardär Elon Musk reitet einen medialen Angriff nach dem anderen gegen die Globalisten. Dahinter steht eine große Strategie, nämlich das angloamerikanische Globalistenimperium zum Einsturz zu bringen. Eine Befreiung der USA. Und das geht nur gleichzeitig im gesamten Westen. Kann das gut gehen? Vorsicht ist angesagt, denn es lauern viele Gefahren auf diesem Weg. Und sind die Absichten der neuen Player wie Trump oder Musk tatsächlich ehrlich oder soll der Great Reset nur unter anderen Vorzeichen durchgezogen werden? Wir schauen in den nächsten Wochen genauer hin und analysieren mit Ihnen die Lage. Heute erstellen wir eine erste Übersicht zu dieser Lage und Sie erfahren in dieser ersten Sendung 2025 Hintergründe, welche Sie in den Systemmedien garantiert nicht zu sehen bekommen. Bevor wir also heute voll reingehen, machen wir uns einmal klar, was hier überhaupt geschieht. Was passiert hier aktuell? Bislang verbotene Wahrheiten kommen in die Masse. Der Mann mit dem offiziell größten Vermögen der Menschheit, Elon Musk, bringt diese Wahrheiten persönlich in die Masse über den von ihm zum Zwecke der Meinungsfreiheit, wie er es sagt, gekauften Nachrichtendienst X. Verbrechen werden entlarvt im großen Stil und sie werden aufgedeckt. Die bislang Verfolgten und Unterdrückten, ob ausgegrenzte Parteien oder verfolgte Journalisten, sie erreichen Millionen über die neuen Medien, über die sozialen Medien, über die alternativen Medien. Das alte Establishment, auch hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz, verliert täglich an Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung über diese alternativen und sozialen Medien. Wir sind mit einer atemberaubenden Dynamik konfrontiert. Das Jahr 2025, es startet wahrlich heiß und wir sehen, das Pendel schlägt zurück. Während wir von dem Jahr 2024 als Schicksalsjahr gesprochen haben, sieht es so aus, dass nun tatsächlich die Gegenbewegung zum Great Reset Fahrt aufnimmt. Wir wissen, die großen und kleinen Bewegungen des Lebens, sie verlaufen in Sinuskurven. Nicht nur unser Herzschlag verläuft in diesem Sinusrhythmus, auch in der Natur und in großen menschlichen Bewegungen verläuft immer alles in Kurven. Ein Auf und ein Ab. Auf eine Bewegung folgt eine Gegenbewegung. Und die sogenannten patriotischen, politischen Bewegungen, die wir jetzt sehen, sind die Gegenbewegung auf die menschenfeindliche, alle Wurzeln und jede Abstammung und jede Tradition verachtende globalistische Agenda. Dies hat sich in den letzten Jahren vor allem durch widernatürliche Transgender-Ideologien, Kinder- und Familienfeindlichkeit, Transhumanismus, Klimalügen und Zwang zur Migration und Multikulti ausgezeichnet. Und gegen diese allumfassende, totalitäre, unterdrückende Bevormundung nimmt nun die Gegenbewegung Fahrt auf. für die Freiheit, für Patriotismus, für Souveränität, antikommunistisch. Was wir in diesen ersten 10 Tagen des Januar gesehen haben, ist ein Generalangriff auf den westlichen Globalismus, der Klimareligion, der LGBTQ-Religion, des Gender-Schwachsinns, ein Angriff auf den Globalismus ohne Grenzen, der alle Völker durcheinander wirbeln und im Chaos ersticken möchte. Dieser Globalismus wird frontal angegriffen in Europa von den konservativen, den patriotischen, in den Medien immer als rechtsextrem geframten Parteien und Kräften, und immer mehr Menschen wenden sich hin zu eben jenen Parteien, die Heimat, Kultur, Volk, Vaterland erhalten möchten, die nicht wollen, dass der alte Kontinent zerstört und an die Wand gefahren wird. Und ebenso geschieht es in den USA, und was die amerikanische Bewegung, angeführt von Donald Trump und reichweitenstark unterstützt von Elon Musk, jetzt tut, ist ebenso ein Angriff auf das angloamerikanische Machtgefüge. Deshalb auch die intensiven Angriffe auf das Machtzentrum in Großbritannien. Und daraus ergeben sich nun 2 Optionen. Erstens, Musk und Trump tun dies, um tatsächlich den Westen zu befreien und den Globalismus zu beenden. Das wäre die für uns äußerst gute Annahme. Oder, und Sie wissen, ich bin als Journalist ein berufsbedingter Skeptiker und ein kritischer Geist, oder es geht um etwas ganz anderes. Es geht womöglich nur um eine Ablöse der Agenda. Weil der ideologische, offen kommunistische, woke Multikulti-Krieg gegen die Völker zu Abwehrreaktionen führt, wird jetzt auf eine rechte Globalisten-Agenda umgestellt, um letztlich die eine Weltordnung unter anderen Vorzeichen zu errichten. Denn zum Globalismus muss man nicht zwingend links und woke sein, aber dazu im Laufe der Sendung gleich mehr. Wir müssen jetzt mehr denn je sagen, an ihren Taten wollen wir sie erkennen. Und was wir an Taten in diesen ersten Januartagen gesehen haben, das ist mehr als erstaunlich. Das sind Dinge, die hätten wir wahrscheinlich vor einem halben Jahr nicht für möglich gehalten. Wer eine Befreiung der Globo-Homo-Ideologie möchte, der muss dies im gesamten Westen gleichzeitig tun. Es hat nur einen Teilerfolg, wenn man nur ein einzelnes Land, eine einzelne Region befreit, denn man ist umzingelt von diesen globalistischen Strukturen, was dazu geführt hat, dass immer viele Menschen natürlich angesichts der Übermacht dieser globalistischen Strukturen am Verzweifeln waren. Und was wir aber jetzt erleben, ist ein gleichzeitiger Angriff in verschiedenen Regionen. Deutschland, Österreich, das hängt mit den USA unmittelbar zusammen. Das bedeutet, sowohl Deutschland und aus Österreich benötigen, wie generell Europa, benötigen die USA oder die Unterstützung aus den USA oder keine feindliche USA, und umgekehrt benötigen die USA Europa und ganz besonders Deutschland. Als Trump die erste Regierung hatte, also Trump 1, da vermeldete beispielsweise damals die New York Times, Merkel ist die letzte Verteidigerin des freien Westens. Als also die USA einen Präsidenten Trump bekamen, schwenkten die Globalisten auf Europa um, und George Soros investierte Abermillionen, um in Deutschland Merkel und die Grünen zu unterstützen, um in Deutschland eine Transformation voranzubringen. Was dann seit 2015 geschehen ist, Sie wissen es, Sie waren dabei. In Deutschland sind für die USA unglaublich wichtige Positionen, unglaublich wichtige Brückenköpfe, nicht nur die Militärbasen, Rammstein und so weiter, Sie wissen Bescheid, sondern auch Geld kommt aus Deutschland. Deutschland ist der Zahlmeister der ganzen Welt. Es gibt Konzernverflechtungen, es gibt die transatlantischen Netzwerke. Deutschland ist ein essentieller Brückenkopf für die USA. Spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich Deutschland sozusagen als Kolonie der USA etabliert. Alice Weidel sprach sogar von einem unterwürfigen Sklavenvolk im Interview mit einem US-Magazin, denn die USA befehlen, was in Deutschland geschieht. Wenn nun aber die Regierung und die Agenda in den USA wechseln, dann hat diese neue Regierung natürlich trotzdem ein Interesse an Deutschland. Das bedeutet nicht, dass sich Trump nicht um Deutschland scheren würde. Putin, Wladimir Putin, der russische Präsident, er hat mehrmals die Souveränität Deutschlands in Frage gestellt. Er hat das öffentlich in Interviews getan, in Stellungnahmen. Und tatsächlich wird es Zeit, über diese Souveränität Deutschlands auch einmal öffentlich zu sprechen. In Deutschland gibt es, das wissen wir seit Egon Bahr, eine sogenannte Kanzlerakte. Sie haben davon vielleicht schon einmal gehört. Die Kanzlerakte, das ist ein Brief, den jeder Bundeskanzler seit Konrad Adenauer, jeder deutsche Kanzler, unterschreiben musste vor Amtsantritt als Kanzler. Der mächtige Berater Egon Bahr, der Berater von Kanzler Willy Brandt, machte dies mehrfach öffentlich, zuletzt in einem Interview bei der Jungen Freiheit, ehe er mittlerweile verstorben ist. Und er hat dies immer wieder bekräftigt. Er war dabei, sagte er, als Willy Brandt die Kanzlerakte unterschreiben musste. Und Willy Brandt war entsetzt und sprach von einem Unterwerfungsbrief. Und zuerst wollte er nicht unterschreiben, wurde dann aber genötigt und unterschrieb den Brief letzten Endes doch. Es soll sich um eine Akte handeln, in der bestätigt wird, dass jeder deutsche Kanzler nach der Pfeife der USA tanzt und entsprechend entscheidende Stellen, wie etwa auch die Medien, gemäß der Agenda der USA berichten. Gerd Helmut Komossa war der ehemalige Chef des militärischen Abschirmdienstes der deutschen Bundeswehr. Und auch er bestätigt in einem Buch, das er verfasst hat, ausführlich, dass es aus seiner Sicht, aus seinem Erfahrungswert, wie gesagt, als hochrangiger Geheimdienstmann der Bundeswehr, dass es diese Kanzlerakte gibt. Das ist besonders spannend, wenn man jetzt überlegt, wenn vielleicht in Zukunft Alice Weidel mit Donald Trump über diese Kanzlerakte sprechen wird oder vielleicht damit konfrontiert sein wird. Es gibt aber unzählige Verstrickungen, die auch öffentlich einsehbar und bekannt sind. Dazu kommen wir im Laufe der Berichterstattung noch intensiver. Die USA schicken sich an, jetzt eine komplett neue Agenda zu fahren. Wir haben intensiv berichtet über die US-Wahl, über die Absichten Donald Trumps, was er versprochen hat. Ich brauche das heute an dieser Stelle nicht mehr ausführlich zu repetieren. Donald Trump, zusammengefasst, hat angekündigt und versprochen, den Deep State auszutrocknen in den USA, den Deep State stillzulegen. Das ist der tiefe Staat, der Staat im Staate, der sich etabliert hat über unzählige Netzwerke des militärisch-industriellen Hightech-Komplexes, der die Macht im Staate ergriffen hat und sich nicht darum schert, welche Marionetten der Politik ganz oben sind, denn das sind nur die Sprechpuppen der wahren Macht. Diesen Deep State, der sich festgesetzt hat seit Jahrhunderten, den will er austrocknen und er will die Globalisten, wie er sie nennt, er hat diesen Begriff maßgeblich vor über 10 Jahren bereits geprägt, er will den Globalisten ins Handwerk pfuschen, er will die Zerstörungsagenda stoppen, er will America first, er will America great again machen, er will Amerika wieder aufrichten und nicht zerstört sehen. Das beinhaltet auch, dass er keine imperialen Kriege führen möchte. Das sind die Bekundungen, die er gesagt hat. In 10 Tagen wird Donald Trump, sofern kein Wahnsinn geschieht, sofern kein Attentat auf ihn verübt wird, wird er seinen Amtseid in Washington leisten. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen, warum das Establishment seit 2016, seitdem sich Donald Trump an die Spitze der Republikanischen Partei gekämpft hat, so in Aufruhr ist. Und da fällt mir aus dem Archiv wieder eine Wortmeldung von dem republikanischen Politiker und Parteifreund von Donald Trump, Newt Gingrich, ein, der 2016 Folgendes gesagt hat.
Und jetzt sind sie damit konfrontiert, dass Donald Trump Parteivorsitzender wird. Das lässt sie durchdrehen. Für sie unvorstellbar. Weil Trump ein Außenseiter ist. Er ist nicht wie sie. Er gehört nicht zum Club. Er ist unkontrollierbar. Er hat die Aufnahmeriten der Geheimgesellschaft nicht durchlaufen. Sie sind ratlos. Sie haben keine Ahnung, wie sie mit ihm umgehen sollen.
Ja, dieses Interview mit Fox News fand statt im Eindruck dessen, dass sich Donald Trump als Spitzenkandidat der Republikanischen Partei, als Präsidentschaftskandidat zunehmend durchsetzte im Jahr 2016. Und hier sagte er sehr spannende Dinge, nämlich Donald Trump ist eben nicht Teil des Systems, auch nicht Teil des Systems innerhalb der Republikaner. Er gehört nicht zu den Geheimgesellschaften. Er hat nicht die entsprechenden Aufnahmerituale durchlaufen. Wir denken daran zwangsläufig an Illuminatenstrukturen und andere Zirkel. Man war sichtlich geschockt, dass so ein Außenseiter es schaffen kann, Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Und dieser Außenseiter Donald Trump wird immer und stets auch in der Literatur über ihn, in den Dokumentationen und wenn man seinen Lebenslauf beobachtet, immer als Außenseiter bezeichnet. Dieser Außenseiter holt jetzt andere Außenseiter ins Boot, um mit ihnen gemeinsam eine Regierung zu bilden. Allen voran und besonders prominent bekannt ist natürlich Robert F. Kennedy Jr. Er ist originär kein Republikaner, aber er wird jetzt von Trump geholt, um das Gesundheitssystem als künftiger Gesundheitsminister komplett vom Kopf auf die Füße zu stellen, komplett neu aufzurollen. Und dabei geht er nicht nur, er wird in den Medien ja nur als Impfgegner geframed, weil er sich seit vielen Jahren gegen die Impfverbrechen engagiert. Er geht nicht nur gegen die Impfagenda und die Impfkonzerne vor, sondern er möchte auch alle politischen Verstrickungen, die im Gesundheitswesen sich hier über viele Jahrzehnte etabliert haben, an die Oberfläche bringen und austrocknen und bekämpfen. Das bedeutet, dass natürlich alle politisch Verantwortlichen, die beispielsweise bei dieser verbrecherischen mRNA-Injektion die treibenden Kräfte waren, Trump hat ja mittlerweile eingelenkt, dass auch er sich täuschen hat lassen, dass diese Strukturen im Hintergrund, dass die nach oben gebracht werden, dass das untersucht wird, dass die Verantwortlichen zur Strecke gebracht werden. Er hat versprochen, natürlich auch die Corona-Verbrechen, Anthony Fauci und so weiter, genau zu untersuchen und zu bekämpfen. Und er möchte darüber hinaus generell Amerika wieder fit machen, wie er sagt. Er möchte beispielsweise den Industrieabfall im Wasser reinigen. Er möchte die Wasserversorgung neu untersuchen und neu aufstellen. Er möchte die Ernährung der Amerikaner und die Fitness verbessern. Es ist weltweit bekannt, dass die Amerikaner über dieses Junkfood, über diese Industriefraß, dass sie vergiftet, fettgemästet, kaputt gemacht werden. All das möchte er angehen und damit bekämpft er natürlich nicht nur die Pharmaindustrie, sondern auch die Lebensmittelindustrie. Es ist eine Kampfansage an ein Milliardenbusiness und das angesichts von Robert F. Kennedy Jr., das Kartell dieser großen Konzerne, der Deep State, der damit zusammenhängt, natürlich in Aufruhr ist, ist selbstverständlich. Donald Trump möchte Tulsi Gabbard als Director of National Intelligence, als Direktorin von 18 Nachrichtendiensten in den USA installieren. Es ist eine absolut mächtige Schlüsselposition und diese Gabbard sagte bereits im Vorfeld, sie werde entsprechende Strukturen aufspüren, stilllegen. Sie sprach beispielsweise von den Biowaffenlaboren in der Ukraine, die von den USA betrieben werden. Das ist bisher offiziell alles eine Verschwörungstheorie. Es wird bis heute in den Systemmedien abgestritten, gerade im deutschen Sprachraum, dass die USA Biowaffenlabore in der Ukraine betreiben. Aber die künftige Chefin dieser Nachrichtendienste, sie hat selbst gesagt, es gibt diese Biowaffenlabore, sie wird das untersuchen und sie wird sie stilllegen. Das sind heftige Ansagen. Und wenn wir bei heftigen Ansagen sind, dann kommen wir zum künftigen FBI-Direktor Cash Patel. Er soll der neue FBI-Direktor werden. Er hat ein Buch geschrieben, ich blende Ihnen das jetzt ein. Government Gangsters, The Deep State, also der tiefe Staat, die Wahrheit und der Kampf für unsere Demokratie. Das ist der Buchtitel, den er gewählt hat vor einigen Jahren. Und er führt seit vielen Jahren einen engagierten Kampf gegen die gleichgeschalteten Medien. Er möchte diesen Mainstream-Sumpf, wie er es sagt, austrocknen. Also Sie hören immer wieder das Wort austrocknen, trockenlegen. Das bedeutet vor allem, dass man die Gelder entzieht, diese unglaublichen Gelder, die zuvor von den Steuerzahlern abgesaugt werden, die dann aber umgeleitet werden an diese verdeckten Machtstrukturen. Hier möchte man eingreifen. Und Patel sagte, er wäre sofort dafür, dass die 9-11-Akten umgehend freigegeben werden. Und er sagte wörtlich, wenn dies geschieht, dann werden einige Leute sehr angepisst sein. Wir wissen, dass die offizielle 9-11-Version so nicht stimmt. Sollten tatsächlich die Akten veröffentlicht werden, sollte in diesen Akten tatsächlich zum Vorschein kommen, dass es sich um eine False-Flag-Operation, dass es sich um einen Angriff auf die eigene Bevölkerung gehandelt hat oder dass vielleicht sogar außenstehende Player dahinter gestanden sind, die der Öffentlichkeit ganz bewusst geheim gehalten wurden, dann, wenn dies geschieht, dann bleibt kein Stein auf dem anderen, aber dazu muss es erst einmal soweit kommen. Wir haben viele Ankündigungen in den letzten Jahren gehört, die dann nie umgesetzt wurden. Patel sagte auch, er habe die Kennedy-Akten alle gelesen und studiert, also die Ermordung von John F. Kennedy. Diese Akten sind ja nach wie vor gesperrt und es wurde auch oft angekündigt, dass unter Trump diese Akten nun freigegeben werden sollen. Und Patel bestätigte auch, dass diese Deep State-Strukturen, die hinter dem Mord an Kennedy stehen, dass sie bis heute fortbestehen sollen. Dazu kommen dann ganz interessante Verschlussakten wie die Epstein-Akten oder die Didi-Akten oder ähnliche Dinge. Und es wird spannend, ob Patel hier tatsächlich seinen Ankündigungen, seinen Worten auch Taten folgen lassen wird. Donald Trump postete eine Karte mit Kanada als 51. Bundesstaat der USA. Donald Trump postete immer wieder in den letzten Tagen entsprechende Wortmeldungen, dass er Interesse an Grönland hätte, an Kanada. Er sagte, dass er den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umwandeln möchte. Und diese ganzen Aussagen, sie wirken verstörend, sie wirken verwirrend. Warum möchte er ausgerechnet Grönland? Warum möchte er Kanada? Ich zeige Ihnen hier eine Karte aus dem Jahr 1942, hier wurde bereits eine, also 1942 inmitten des Krieges, hier wurde skizziert, wie eine neue Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen könnte, vorausgesetzt Deutschland würde diesen Krieg verlieren. Wir wissen, dass das ja tatsächlich so geschehen ist, 1945. Und diese Weltkarte, sie zeigt hier ein sehr großes Sowjetimperium und es, sie zeigt, hier haben wir es mit Pfeilen markiert, wieder Grönland, Kanada und den Golf von Mexiko, den Trump ja jetzt eben in Golf von Amerika umwandeln möchte. Eine aktuelle Karte, die jetzt immer wieder in Umlauf geschickt wird, das ist die Karte der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Das ist keine Institution, die bereits besteht, sondern das ist eine Idee von verschiedenen amerikanischen Thinktanks, dass man sich die Vereinigten Staaten von Amerika noch einmal ausdehnen möchte in die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Unter diesen Aspekten bekommt dann auch dieser Slogan Make America Great Again wieder ein ganz anderes Gesicht. Es würde nämlich auch geopolitische Ausdehnung bedeuten, eine Großausdehnung des Machtraums. Was wir auf alle Fälle aus den Worten Donald Trumps sehen, ist ein unglaublicher nordamerikanischer Dominanzanspruch. Er möchte also als starker Mann im Inneren, aber auch im Äußeren auftreten und es könnte auch ganz handfeste geopolitische Hintergründe haben. Zum einen, wenn wir uns die Karte hier von oben ansehen, dann ist es der Kampf um die Arktis. Die USA hätten mit Grönland und mit Kanada damit einen direkten Zugang und wären gleichberechtigt mit Russland, mit dem Zugang zur Arktis. Es wird immer davon gesprochen, dass in den nächsten Jahren der Kampf um die Arktis ausbrechen wird, dass diese Verbindung sozusagen sehr wichtig sein könnte. Und mit dem Golf von Mexiko im Süden möchte sich die USA natürlich einen zusätzlichen Puffer schaffen, eine ewige Problemzone für die USA. Es können aber auch ganz simple Bestrebungen sein, um die neue Weltordnung und die Weltherrschaft unter anderen Vorzeichen durchzupreschen, durchzusetzen. Denn wie bereits gesagt, man muss, um eine Weltordnung zu errichten, nicht zwingend links, woke, grün sein, sondern man kann das auch so machen, wie das die Republikaner ja über Jahrzehnte stets verfolgt haben. Das kann alles sein, das muss nicht sein, wir werden es sehen. Es gibt hier viel Raum für Spekulation. Dass aber Trump diese Gebietsansprüche jetzt bereits, bevor er erst Präsident geworden ist, schon stellt und offen seinen Sohn nach Grönland schickt und darüber spricht, Grönland kaufen zu wollen, das sind Ansagen, die zeigen, dass hier kein Stein auf dem anderen bleiben wird und dass es sehr spannend ist. Großbritannien. Großbritannien ist für das Verständnis unglaublich wichtig, um zu verstehen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika auch gesteuert werden. Die Vereinigten Staaten, wir wissen, es gab die Unabhängigkeitskriege, es gab die Abspaltungsversuche von Großbritannien, aber im Geheimen war stets die Verbindung zwischen Großbritannien, zwischen London und Washington aufrecht. Es gibt hier zwischen den sogenannten Brüdervölkern eine ganz enge Verbindung und diese enge Verbindung muss nicht unbedingt immer vorteilhaft sein. Und wenn man die USA befreien möchte, dann darf man das British Empire und das heutige Großbritannien keineswegs außer Acht lassen. Dazu kommen wir jetzt dann noch. Ich möchte jetzt den Fokus auf Kanada noch einmal lenken. Denn Kanada gehört, das wissen die wenigsten oder man hat es nicht so auf dem Schirm, Kanada gehört zu Großbritannien und der kanadische Premierminister, der kanadische Regierungschef und die Politiker, sie schwören ihren Amtseid auf die Queen oder auf den König von England. Sehen Sie dazu die Vereidigung von Justin Trudeau, ich habe das aus dem Archiv geholt.
I, Justin P.J. Trudeau, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heirs and successors. So help me God. I, Justin P.J. Trudeau, do solemnly and sincerely swear that I shall be a true and faithful servant to Her Majesty Queen Elizabeth II as a member of Her Majesty's Privy Council for Canada. I will in all things to be treated, debated, and resolved in Privy Council, faithfully, honestly, and truly declare my mind and my opinion. I shall keep secret all matters committed and revealed to me in this capacity, or that shall be secretly treated of in Council.
Trudeau legte seinen Amtseid ab auf die Queen Elizabeth, er schwörte ihr die Treue und er schwor vor allem Stillschweigen über alle Geheimnisse, die ihm anvertraut werden. Es ist also nicht davon auszugehen, dass er sich dann groß zum Whistleblower entwickeln wird, wenn er jetzt zurücktritt. Es ist auf alle Fälle klar, ein WEF-Zögling, er wurde vom WEF dort installiert, er war das Aushängeschild für diesen ganzen woken Gender-Klima-Wahnsinn und er wird jetzt einfach wieder abgezogen, weil es nicht mehr zur Agenda passt, er wird vom WEF abgezogen. Und Alex Jones, der Alternativmedienmacher in den USA, er kommentierte den Rückzug von Justin Trudeau mit den Worten: Heute ist der Tag, an dem der globalistische, angloamerikanische, neoliberale Todeskult starb. Und er prophezeit, dass es erst der Beginn ist einer Kette von Ereignissen, dass sich eben jetzt die vom WEF installierten Führer zurückziehen werden. Trudeau zieht sich zurück. Donald Trump verkündet, er möchte Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen. Verrückte Zeiten, verrückte Verhältnisse. Wenn wir aber eben sagen, dass jetzt Trump tatsächlich mit seinen Begehrlichkeiten auf Kanada einen Machtanspruch hier stellt und sozusagen in das Innere von Kanada eingreift, dann ist das auch ein direkter Angriff auf Großbritannien. Und einen ebenso direkten Angriff auf Großbritannien reitet Elon Musk. Im Hintergrund laufen hier viele Dinge und Elon Musk übernimmt die Medienarbeit, wenn man so sagen möchte. Er attackiert Großbritannien, er attackiert den aktuellen Regierungschef Starmer frontal, konfrontiert ihn mit den Kinderschänder-Netzwerken in Großbritannien. Ich werde das jetzt genauer ansehen, weil ich glaube, dass es essentiell wichtig ist zum Verständnis, was hier gerade an epischen Ereignissen geschieht. Und warum macht Elon Musk das? Es ist teils nur zu erklären, dass es familiär bedingt ist. Es ist nur teilweise über seine Familiengeschichte erklärbar. Wir wissen, dass Elon Musk auch Wurzeln in den deutschen Sprachraum hat. Er hat Wurzeln nach Großbritannien, beispielsweise seine Großmutter. Sie wuchs in Großbritannien auf. Elon Musk hat dazu etwas ganz Interessantes getwittert dieser Tage.
Meine britische Großmutter Cora Amelia Robinson war ein wichtiger Teil meiner Kindheit. Sie war streng, aber auch freundlich und ich konnte immer auf sie zählen. Sie wuchs während der großen Depression in England in großer Armut auf und wurde im Zweiten Weltkrieg bombardiert. Um Geld für Essen zu verdienen, putzte sie Häuser und hinterließ bei mir einen bleibenden Respekt vor denen, die das tun. Meine Oma war eines dieser armen Mädchen aus der Arbeiterklasse, die niemanden hatten, der sie beschützte und im heutigen Großbritannien möglicherweise entführt worden wären.
Und Elon Musk, wie gesagt, er fährt jetzt einen Frontalangriff auf Keir Starmer in Großbritannien. Was war also geschehen? Musk hat diesen unvergleichlichen Angriff auf den britischen Premierminister Starmer begonnen und er wirft ihm vor, als britischer Generalstaatsanwalt systematischen Kindesmissbrauch, bei dem tausende Minderjährige vergewaltigt wurden, gezielt gedeckt zu haben. Und das ist längst nicht alles, aber eins nach dem anderen. In England, in Rotherham, wurden zwischen 1997 und 2013 offiziell über 1400 Kinder, fast ausschließlich weiße britische Mädchen, von überwiegend pakistanischen Muslim-Gangs sexuell missbraucht, versklavt und gefoltert. Rotherham ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Es waren zahlreiche Städte und es wurden ähnliche Migranten-Pedoringe in Telford, Leeds, Manchester und in weiteren Städten aufgedeckt. Insgesamt sind über 50 Städte und Gemeinden nachweislich betroffen. Rotherham wurde vor allem deswegen zum Skandal, weil die Polizei, die Kinderschutzbehörden und Politiker von all diesen satanischen Vorkommnissen wussten, aber bewusst weggesehen haben oder nichts taten. Das jüngste Opfer wird mit 11 Jahren damals angegeben. Elon Musk attackiert Starmer, aktuell Premierminister, weil dieser von 2008 bis 2013 Direktor der britischen Staatsanwaltschaft war. Das tatsächliche Ausmaß von verschleppten und brutal vergewaltigten jungen Frauen in England und Mädchen und Kindern dürfte in die Hunderttausenden gehen und die Behörden schauen einfach weg, vertuschen alles. Lord Pearson, hier links im Bild zu sehen, war ein Abgeordneter, der über die Jahre das Thema ins britische Parlament bringen wollte, der Anträge stellte, der es thematisieren wollte. Und wie wurde mit ihm umgegangen? Wie mit allen Kritikern. Er wurde bedroht, verächtlich gemacht, als far right, also als rechtsextrem abgestempelt. Hier im Bericht des Guardian, wo man ihm vorwirft, mit rechtsextremen Kreisen zusammenzuarbeiten. Klar, wer Pädophile, Kinderschänder, kriminelle Migranten überführen möchte, der muss ja rechtsextrem sein. Lord Pearson berichtete 2019 im britischen Oberhaus, also dem House of Lords, dass landesweit von 250.000 Opfern auszugehen sei. 250, das wäre auf einen Zeitraum von 25 Jahren gerechnet, mehr als 20 weiße britische Frauen pro Tag. 20 pro Tag. Die ehemalige Leiterin des Kinderhospiz in Rotherham und Abgeordnete zum Parlament, Sarah Champion, sprach sogar von rund 1 Million Opfer in Großbritannien, wenn man es hochrechnet mit der Dunkelziffer. Schauen Sie, das sind manche der Täter. Und es gibt Dutzende solcher Fotos, teils Fahndungsfotos. Viele der Haupttäter, etwa aus Rotherham, sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Das tatsächliche Kinderschänder-Netzwerk ist natürlich noch viel größer. Hunderte Profiteure und Mittäter wurden offensichtlich niemals verfolgt oder verurteilt. Und das Wegschauen der Behörden, es wurde nie untersucht, nie bestraft. Also warum hat keine Behörde eingegriffen? Warum haben alle weggesehen? Wer hat die entführten Mädchen missbraucht? Waren es ausschließlich diese abartigen Entführer, die Pakistani-Gangs, die weiße Menschen hassenden Migranten? Diese gigantische Anzahl an entführten weißen Mädchen, es waren auch Buben darunter, sie wurden natürlich auch Kinderschänderkreisen im Kreise der Mächtigen, der Eliten zugeführt. Die Pakistanerbanden machten die Straßenarbeit, sie entführten die Kinder, holten sie teilweise sogar mit Taxis vor Schulen ab, verschleppten sie von öffentlichen Plätzen, bedrohten sie, schüchterten sie ein, versklavten sie und tobten ihre niederen, pervers kranken, entmenschten Bedürfnisse an diesen schutzlosen Kindern aus. aber sie lieferten auch die Frischware, den Nachschub für große, vermögende Kinderschänder-Netzwerke der Oberschicht. Doch dort? Dort greift niemand hin, noch niemand. Offiziell haben die Polizisten und die Behörden weggesehen aus Angst vor Rassismusvorwürfen, weil ja die Täter nur einschlägig zuzuordnen sind. Es gab zumindest Antirassismusanweisungen an führende Beamte. Wie gesagt, der Skandal geht aber viel tiefer, denn das ist der Eingang in ein globales pädophilen Kinderschändernetzwerk. Fest steht jedenfalls, dass Starmer die Pädogangs schützte und gleichzeitig rigoros und brutal gegen alle vorging, die Migration kritisieren oder solche Skandale ansprechen wollten. Tausende kriminelle Migranten wurden aus den Gefängnissen entlassen, um Regimekritiker ins Gefängnis einzubuchten. Als letztes Jahr viele weiße Briten öffentlich randalierten, um auf die ausufernde Migrantengewalt aufmerksam zu machen in Großbritannien, wurden hunderte Männer massiv bestraft. Es hagelte jahrelange brutale Haftstrafen für Einpeitscher in den sozialen Medien wegen Hate Speech. Und ein sogenannter Randalierer, er erhielt sogar eine Haftstrafe von 9 Jahren. Wir haben die Fälle hier vorliegen. Hätte der Mann mit 9 Jahren Haft, hätte er nicht randaliert, sondern hätte er weiße Mädchen entführt und geschändet, wäre er milder davongekommen. Zahlreiche Kinder- und Menschenrechtsaktivisten meldeten sich jetzt und bedankten sich bei Elon Musk, dass er noch einmal den Kegel der Aufmerksamkeit auf diese Verbrechen richtete. Dass er seine Reichweite auf X nutzte, um dieses Verbrechen bekannt zu machen. So schreibt etwa der Aktivist Raya Mia in einem öffentlichen Statement an Elon Musk: Sehr geehrter Herr Musk, ich und die Menschen meiner Stadt sind Ihnen zu Dank verpflichtet. 6 Jahre lang haben wir die Kampagne für eine öffentliche Untersuchung der Vertuschung der sexuellen Belästigung und Gruppenvergewaltigung von Oldhams-Kindern angeführt. Bis heute hat kein einziger Mainstream-Reporter oder keine einzige Nachrichtenagentur die ganze Geschichte darüber erzählt, was mächtige Politiker denen von uns angetan haben, die sich weigerten, den Missbrauch von Kindern in industriellen Maßstab zu ignorieren, nicht nur in Oldham, sondern im gesamten Vereinigten Königreich. Ohne diese Plattform, ohne ihre Plattform, würde die Wahrheit verborgen bleiben. Und Elon Musk, er gibt richtig Gas seit Anfang des Jahres in dieser Angelegenheit. Wer stand an der Spitze der Behörden, schrieb er auf seinem Nachrichtendienst X mit Millionen Reichweite. Wer stand an der Spitze der Behörden, als Vergewaltigerbanden junge Mädchen ausbeuten konnten, ohne sich der Justiz stellen zu müssen? Keir Starmer. Er nennt ihn beim Namen, er macht Druck und dadurch entstand jetzt in Großbritannien eine Welle der Aufmerksamkeit, große Empörung, große innenpolitische Aufregung. Und weiter setzte Musk nach. Starmer ist absolut verachtenswert, schrieb der Unternehmer auf X. Wiederholt habe er Bitten vieler kleiner Mädchen und ihrer Eltern ignoriert, als sie zu Starmer kamen. Starmer würde schreckliche Dinge verbergen. Zitat Ende. Sogar der britische Premier David Cameron musste 2015 einmal ein kurz zurückrudern, das Thema dieser Kinderschänderringe aufgreifen. Er sprach sogar von einer industriellen Dimension, aber geschehen ist nichts und vor allem es gab keine Aufarbeitung, warum das so lange unter dem Deckel gehalten werden konnte. Der Aktivist Tommy Robinson, er sitzt aktuell in Haft, ja, er wird gerade festgehalten in Großbritannien. Er gab bekannt, dass hochrangige Polizeibeamte mit den Anführern von Vergewaltigerbanden und Kinderhändlern fotografiert wurden. Er legte die entsprechenden Beweise vor, ein Film, der massiv bekämpft wird in Großbritannien. Elon Musk schrieb Kritikern, die gesagt haben, es wäre überspitzt, was er hier tut, weil er sich hier in Großbritannien einmischen würde. Er sagte, seine Motivation, sagte er, wenn niemand diesen Menschen hilft, dann muss er es tun. Er schrieb wörtlich, lesen Sie die Gerichtsprotokolle, ich tat es. Punkt. Und das, dem kann ich nur beipflichten. Auch ich habe Auszüge aus den Gerichtsprotokollen gelesen und ebenfalls als Vater von Töchtern muss ich sagen, es ist das Niederste, das Abartigste, was diese Verbrecher hier mit den unschuldigen Kindern gemacht haben, was sie an unausdenkbaren Verbrechen, Perversitäten, geisteskrankem Abschaum gemacht haben mit diesen Kindern. Und es ist eine Schande, dass die Politik hier nicht rigoros durchgegriffen hat und jeden, der diesen Fall vertuscht hat, egal aus welchen Motiven heraus, nicht sofort hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Hier muss gnadenlos aufgeräumt werden. Und es ist verständlich, dass gerade die Betroffenen Elon Musk hier äußerst dankbar sind, dass er hier eingreift. Er ging sogar so weit, eine Umfrage zu machen, bei der mehrere Millionen Menschen auf X mitgemacht haben. Er schrieb, sollen wir das britische Volk von der Tyrannei der Regierung befreien? Damit benutzt er ganz bewusst ein geflügeltes Wort, nämlich befreien, das die USA stets bei ihren imperialen Kriegen genutzt hatten, um sogenannte Schurkenstaaten zu befreien. Jetzt bringt er ins Feld, dass man das britische Volk von der tyrannischen Regierung befreien sollte. Die Mehrheit war dafür. Natürlich muss man solche polemischen Dinge hier auch sehr skeptisch sehen, aber es ist absolut klar, eine tyrannische Regierung hat sich auch in Großbritannien festgesetzt und Elon Musk greift sie frontal an. Das gesamte Bild dieser globalen Kinderschänderringe, das ist ja nicht nur auf Großbritannien konzentriert, es ist verheerend. Elon Musk teilte auch das auf X. Ich lese es Ihnen vor. Eine Nutzerin schrieb und Elon Musk teilte es. Grausame, brutale Vergewaltigungen und Morde an jungen Mädchen durch illegale Einwanderer in den gesamten USA. Pakistanische Gruppenvergewaltigungen und Folterungen von Hunderttausenden jungen Mädchen in Großbritannien. Richter im australischen Victoria wurden angeblich darin geschult, migrantische Pädophile schonend zu behandeln, damit diese nicht abgeschoben würden. Der Himmel helfe den jungen Frauen und Mädchen des Westens. Damit schlägt Elon Musk eine unglaubliche Bresche für diese bisher absolut totgeschwiegenen Verbrechen an weißen Frauen, an weißen Mädchen, an weißen Kindern. Es ist ja absolute Tabu, überhaupt über solche Fälle zu sprechen. Sie wissen, White Guilty, die weiße Schuld, alles wird damit gerechtfertigt, dass die Weißen ja an allem schuld wären, von der Kolonisierung über den Zweiten Weltkrieg bis zu allem. Und indem er dort hinschaut, indem er dort hingreift, kracht er absolut wirksam in ein Kernfeld der Globalisten und in der Globalisten-Propaganda. Großbritannien und seine Pädophilen, das geht ja noch viel weiter. Das geht noch viel weiter, denn das Netzwerk der Pädophilen und Kinderschänder, es reicht bis ins britische Königshaus. Stichwort Jimmy Savile. Jimmy Savile war ein populärer Moderator des britischen Senders BBC. Nach seinem Tod 2011 wurde bekannt, dass er rund 40 Jahre hindurch ungehindert hunderte Kinder sexuell abartigst missbraucht hatte. Das jüngste bekannte Opfer war erst 2 Jahre alt. Die britische Polizei bezeichnete ihn als den schlimmsten Sexualverbrecher in der Geschichte des Landes nachträglich. Er konnte ungestört seine Verbrechen verüben. Und dieser Kinderschänder traf nicht nur den Papst in Rom, bekam einen der höchsten vatikanischen Orden und war in der britischen High Society bestens vernetzt. Er war auch ein enger Vertrauter des heutigen König Charles. Er war ein enger Freund von ihm. Das perverse Monster Savile wird als eine Art Mentor für Charles bezeichnet. Indem Elon Musk jetzt mitten ins Wespennest sticht und das Thema Kinderschändernetzwerke in Großbritannien reichweitenstark anspricht, trifft er den globalen Deep State direkt ins Mark. Denn es ist ein offenes Geheimnis. Wer die Globalisten auffliegen lassen möchte, der muss die Kinderschändernetzwerke, die pädophilen Ringe auffliegen lassen. Der muss all das ans Licht der Öffentlichkeit zerren, damit sich die Menschen endlich voll Ekel von diesen widerlichen Kreaturen abwenden. Zeigt den Menschen, zeigt der Masse, was sie mit den Kindern machen und sie werden sie vor Wut schreiend davonjagen. Und Elon Musk geht all in. Er geht frontal gegen diese Kreise vor, er attackiert sie öffentlich. Er attackiert öffentlich Starmer und beschuldigt ihn, Kinderschänderringe gedeckt zu haben. Das ist für Elon Musk ein hohes Risiko, denn wenn dieser ganze Kampf scheitert für ihn, dann hilft ihm auch sein ganzes Vermögen nichts mehr. Dieser Angriff ist intensiv, er ist wirkmächtig, er wird erst seine ganze Dimension wird erst sichtbar werden. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Der Globalisten Deep State benutzt diese schmutzigen Menschenhändler und Kinderschänderkreise und Politiker, Beamte, Medienmacher, Stars und Künstler zu erpressen. Die Stars werden in kompromittierende Positionen gebracht und damit ein Leben lang erpresst. Darum halten die auch ihr Leben lang dicht bei allen Verbrechen. Ist Keir Starmer ein Perverser, ein Krimineller oder wird er erpresst? Er spielt jedenfalls mit. Und das seit Jahrzehnten. Jetzt ist er angezählt. Die Untersuchung durch das Parlament wurde dieser Tage abgewehrt. Britische Abgeordnete haben am Mittwoch einem Antrag zur Untersuchung und Aufrollung dieses gigantischen Skandals eingebracht. Und Starmer hat seinen Abgeordneten befohlen, diese Untersuchung niederzuschmettern, niederzustimmen, zu verhindern. Die dominante Regierungsmehrheit, sie hat die Untersuchung tatsächlich verhindert. Doch das ist noch nicht das Ende. Der Fokus auf das Thema ist jetzt da und in Großbritannien bestimmendes Thema. Starmer und die Regierung, sie sind angezählt und jetzt geht's in England richtig rund. Es war noch nicht das Ende. Die deutschen Systemmedien verhalten sich kleinlaut. Elon Musk würde sich auch in Großbritannien einmischen, so wie er sich in Deutschland einmischt, ist zu lesen. Aber das Thema an sich wird vertuscht. Nicht oder nur klein berichtet. Wir von Auf 1 werden weiter berichten und wir werden uns auch ansehen, wie die Fäden nach Deutschland und Festeuropa laufen. Denn niemand sollte glauben, dass wir hier eine Insel der Seligen sind. Keineswegs. Die Pädophilen und die Kinderschänder sind auch hier unter uns. Mehr dazu demnächst. Folgt nun dieser Angriff von Elon Musk, der das natürlich nicht ohne Wissen von Trump tut, auf das englische, das angelsächsische Machtgefüge einer Strategie. Denn ich hatte zuvor Trudeau und das britische Königshaus angesprochen und ich vermute, dass die Angriffe gegen die britischen Satellitenstaaten Australien und Neuseeland weitergehen könnten. Denn der westliche Deep State ist noch immer nach dem alten Gedanken des angloamerikanischen Imperiums aufgebaut. Die City of London in Großbritannien ist ebenso mächtig wie die Wall Street oder Silicon Valley in den USA. In London ist ein wichtiger Stützpunkt der Globalisten. Wer diesen ignoriert, der hat verspielt. City of London, das ist ein großes Bankenviertel, mitten in der Stadt, aber wie ein Staat im Staate organisiert, so wie etwa der Vatikan. Die City of London zahlt keine Steuern an den Staat Großbritannien. Die City of London hat eine eigene City of London Police, eine eigene Polizei, eine eigene Verwaltung und dort haben sich die Banken angesiedelt. Dort ist die Hochfinanz beheimatet. 1832 gründeten die Rothschilds gemeinsam mit dem damals aktuellen Premierminister, nämlich mit dem Duke of Wellington, den exklusiven City of London Club. Und neben anderen mächtigen, einflussreichen Persönlichkeiten des britischen Adels und der Oberschicht waren viele einflussreiche Politiker, auch beispielsweise der künftige Premierminister Robert Peel, sie waren Gründungsmitglieder in diesem City of London Club. Das können Sie übrigens auf der Webseite des City of London Clubs in englischer Sprache nachlesen. Das ist nichts, was wir uns ausdenken. Das kann man alles nachprüfen. Das Bankenviertel der City of London verwaltet sich selbst, wie gesagt, und war und ist das Geldgeber- und Machtzentrum des imperialen British Empire. Cecil Rhodes ist Ihnen vielleicht ein Begriff, die historische Persönlichkeit Rhodes. Er ist der im Begriff des britischen Imperialismus, des britischen Kolonialismus und er wurde bekannt für sein afrikanisches Diamantenimperium. Denn in Afrika fand man im 19. Jahrhundert Diamanten und gigantische Goldvorkommen. Also beschloss dieser Cecil Rhodes, Afrika zu übernehmen für das britische Königreich und natürlich für sich selbst. Gemeinsam Mit den Truppen der englischen Krone ging er nach Afrika, um reich zu werden. Und die Ausbeutungs- und Vernichtungskriege unter anderem gegen die europäischen Buren, die schon länger friedlich in Afrika siedelten, wäre ohne die City of London nicht möglich gewesen. Damals, beim Krieg gegen die weißen Bauern, die Buren, in Afrika wurden übrigens auch die ersten Konzentrationslager, Concentration Camps, gebaut und Zehntausende Frauen und Kinder wurden bestialisch dort ermordet. Also um das Jahr 1900 herum, vor rund 125 Jahren. Die Buren standen im Weg und mussten vernichtet werden, weshalb sie kaltblütig ausgerottet wurden. Hinter Rhodes stand Rothschild. Das thematisierten zahlreiche internationale und britische Historiker, wenngleich es als gefährlich bezeichnet wird, das hierzulande zu behaupten. Das British Empire war ein riesiges Kolonialprojekt, ein Riesenreich. Die britische Regierung, das Königshaus, die Geheimdienste oder die City of London, sie haben sich nie um die Sorgen und Bedürfnisse des englischen Volkes geschert, sondern stets nur an ihr Empire gedacht. Eine jahrhundertelange Einflussnahme auf Europa und auf die USA war und ist das Ergebnis. Wo Licht ins Dunkel fällt, da werden Korruption, Mord und Kinderschändernetzwerke sichtbar. Prinz Andrew war bei Epstein. Sein Vater, König Charles, war mit dem Kinderschänder und BBC-Moderator Jimmy Savile eng befreundet. Und das sind nur die Spitzen des Eisberges, die jetzt schon sichtbar werden. Es gibt zahlreiche Indizien und Recherchen, dass das britische Königshaus Teil eines satanischen Zirkels ist und gleichsam dadurch erpresst wird. Und diese Machtzentren haben auch ungeahnt Einfluss auf die USA und auf die US-Politik. Das ist der rote Faden für unsere heutige Sendung. Die britischen Machtzirkel haben Einfluss auf die amerikanischen. Wer die USA befreien will, der muss das ganz gesamtheitlich tun, also im gesamten Einflussbereich des Deep State. Und hier ist Großbritannien der Schlüssel. Seine Satellitenstaaten wie Kanada, Australien, Neuseeland gehören dazu und natürlich Europa mit dem Kernland Deutschland. Existiert das imperialistische, von der Hochfinanz gesteuerte British Empire bis heute noch im Geheimen weiter? Ist das der eigentliche Deep State? Und gehen Musk und Trump jetzt gezielt gegen diese Strukturen vor? Kann sein, muss aber nicht sein. Wir werden sehen. Wenn der neue FBI-Boss dann auch die Menschenhändler- und Kinderschänder-Netzwerke, die Epstein-Akten und die Didi-Akten, strafrechtlich abarbeitet und mit der Verhaftung der Verbrecher beginnt, dann geht es richtig rund. Werden wir es erleben? Warten wir ab. Trump hat nur noch diese eine Amtszeit. Eine dritte Amtszeit bekommt er nicht mehr und die Uhr tickt ab 20. Januar. Die Uhr tickt auch für die Bundestagswahl in Deutschland und damit sind wir wieder im deutschsprachigen Geschehen. In Deutschland wird gewählt und zwar am 23. Februar. Musk gibt der AfD auf seinem Nachrichtendienst X eine Bühne und hat mit Alice Weidel gesprochen. Die Sensation bei dem Gespräch war fraglos, dass es überhaupt stattgefunden hat. Und Musk fordert erneut die deutschen Wähler eindringlich auf, wählt die AfD, nur die AfD kann Deutschland retten. 150 EU-Beamte des EU-Wahrheitsministeriums mussten das Gespräch mitverfolgen, überwachen. Das gaben die Medien bekannt. 150 Beamte saßen vor den Bildschirmen, Apparatschiks, um ein Gespräch zu überwachen. Das sagt eigentlich schon alles über diese vollkommen kaputte EU aus. Deutschland ist für die USA ungemein wichtig. Das ist kein selbstloses Bedürfnis, dass man einfach Gutes tun möchte und die armen Deutschen befreien möchte. Das ist auch geostrategischer Selbstzweck. Denn Deutschland muss als Partner und Brückenkopf erhalten bleiben. Und wenn eine antiglobalistische Macht in den USA am Zug ist, dann wollen sie entsprechende Bündnispartner natürlich auch in Deutschland haben. Damit ist auch das Interesse der USA an Deutschland begründet. Das Interesse war stets vorhanden, zumindest dokumentiert seit 80 Jahren. Gibt es hier eine massive Dauereinmischung der USA von Geheimdiensten, Militärstützpunkten, Konzernen in Deutschland? Deutschland ist keineswegs frei und wenn jetzt die Agenda wechselt in den USA, dann ist es nur folgerichtig, dass hier auch die Partnerschaft oder die Einflussnahme, wie Sie auch immer wollen, sich hier verändert. Zuvor aber schauen wir noch nach Österreich. Dort wurde Herbert Kickl Wahlsieger bei den Wahlen in Österreich im September. Das System war in Schockstarre. Es wurde zuvor nicht für möglich gehalten, dass dieser in den Medien als radikal bezeichnete Herbert Kickl stärkste Kraft werden könnte. Er hatte vor den Wahlen schon versprochen, kompromisslos mit den Corona-Verbrechen aufzuräumen, die Migration zu stoppen und rückgängig zu machen, Remigration. Und er hatte auch jetzt bei den ersten Stellungnahmen nach der Beauftragung mit der Regierungsbildung klare Worte gefunden. Wir haben es in Österreich erlebt, 100 Tage lang versuchte man jetzt eine Ampel zusammenzuzimmern. Der Bundespräsident hatte sich geweigert, Kickl den Auftrag zur Regierungsbildung zu geben. Die anderen Parteien wollten nicht mit Kickl zusammenarbeiten. Und dann haben sich die Verliererparteien zusammengeschlossen, um noch einmal ohne Kickl, ohne die FPÖ etwas zusammenzubringen. Das ist jetzt krachend gescheitert. Und jetzt musste der Bundespräsident zähneknirschen, Kickl den Auftrag geben, eine Regierung zu bilden. Das ist von großer Tragweite. Das ist nicht nur für Österreich ein fundamental wichtiger Schritt. Es ist generell für Gesamteuropa. Und in diesem Kontext, den ich Ihnen heute hier schilde, hat das alles tatsächlich weltweite Auswirkungen. Herbert Kickl sagte, harte Arbeit und ein ehrlicher Kampf für Österreich, das ist die Motivation. Diesen Weg will er gehen und er sucht jetzt einen Bündnispartner. Die Gespräche, die Verhandlungen mit der ÖVP haben begonnen, die zuerst ja sich geweigert haben, mit Kickl zu arbeiten. Und er stellte klar, nach dem Niedergang der letzten Jahre benötigen wir einen umfassenden Wiederaufbau. Und er sagte, Normalität und Hausverstand werden unsere politische Arbeit leiten. Und indem das ja von Normalität spricht, stoßt er ja das ganze Abnorme, diese ganzen ideologischen Gebilde, ob Gender, ob Geschlechtsumwandlungen, ob aufgezwungene Multikulti-Ersetzungsmigration, ob illegale Kriege, ob LGBTQ oder Klimareligion, all das sind ja keine organischen, natürlichen Konzepte, sondern sie müssen erst ideologisch erfunden und den Menschen aufgezwungen werden. Und all dem erteilt Herbert Kickl eine gnadenlose Absage. Und wenn er jetzt tatsächlich die Regierung in Österreich bildet, dann brechen wirklich neue Zeiten ein. Herbert Kickl hat zwei Optionen jetzt in dieser aktuellen Verhandlungssituation. Wir sehen jetzt am 10. Januar natürlich noch keine Regierung. Die Regierungsverhandlungen haben offiziell erst begonnen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine österreichische Regierung unter der Führung von Herbert Kickl, FPÖ mit ÖVP. Die ÖVP erstmalig wird sich unter einen Kanzler der FPÖ bücken, wird sozusagen den Juniorpartner machen. Das kann die ÖVP eigentlich gar nicht. Aber wird sie sich in dieser Rolle gefallen? Diese Regierung wird Herbert Kickl nur zustande bringen, wenn die ÖVP mitspielt. Und wenn gleichsam Herbert Kickl seine wichtigsten inhaltlichen Punkte durchbringt, denn er wird sich keinesfalls unter dem Wert verkaufen. Er wird mit Sicherheit nicht einen faulen Kompromiss eingehen, wo man dann erst nach ein, zwei Jahren erste Akzente sehen wird. Nein, wenn Herbert Kickl Kanzler der Republik Österreich wird, dann wird man bereits in den ersten Wochen und Monaten Veränderungen spüren und sehen. Und das ist Herbert Kickl vollkommen klar. Wenn er Kanzler wird, dann muss er liefern. Ein Weiterwursteln wie bisher geht nicht. Und Herbert Kickl übernimmt einen Scherbenhaufen, würde dann in die Regierung gehen, in einem absoluten wirtschaftlichen Chaos, in einer absoluten wirtschaftlichen Druckphase. Denn 2025 kommt es zu massiven wirtschaftlichen, finanziellen Verwerfungen. Traditionsunternehmen wie KTM oder Magna gehen in Konkurs, werden insolvent, geraten unter Druck. Tausende Arbeitsplätze werden vernichtet. Das ist alles eine Folge der Habeck'schen Energiepolitik, aber auch generell dieser ganzen Great Reset Agenda mit dem Ziel, die Wirtschaft Deutschlands und Europas auf ein Minimum runterzupressen, alles zu vernichten, den Mittelstand zu zerstören, das Vermögen abzusaugen. Sie wissen, du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein. Wird Herbert Kickl Kanzler der Republik Österreich, dann wird er ein radikales Reformprogramm vorlegen und er muss sich auch sicher sein, dass er es durchbringen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn die Regierungsverhandlungen platzen, weil er das nicht gewährleistet sieht, dann wird es zu Neuwahlen sehr bald kommen in diesem Jahr 2025. Dann könnte man es noch einmal vielleicht bis Sommer verlängern. Wir haben jetzt einen Übergangskanzler Schallenberg, ein Spross der ältesten Freimaurerfamilie Österreichs. Er war schon einmal Übergangskanzler, ein gnadenloser Globalist. Er könnte noch bis zum Sommer durchsetzen, damit noch entsprechende Verträge der WHO und der EU und der UNO auf den Weg gebracht werden können. Das kann alles sein, aber spätestens dann im Herbst würde es Neuwahlen geben. Und bei diesen Neuwahlen wird jetzt der FPÖ vorausgesagt, eine ganz aktuelle Umfrage vom Donnerstag besagt, 39% würde die FPÖ bekommen und alle anderen Parteien weit abhängen. Dann würde Herbert Kickl erst recht Bundeskanzler sein mit fast 40%. Hätte er auch die Sperrminorität im Parlament, dann könnte man nicht mehr an ihm vorbei regieren. Also ich glaube, dass die ÖVP das auf dem Schirm hat. Es gibt jetzt nur drei Ideen, die die ÖVP haben könnte. Die Idee 1 wäre, man gewinnt Zeit, man schindet Zeit bis zum Sommer, bis zum Herbst, zieht die Neuwahlen in die Länge, um etwas in der Zwischenzeit zu inszenieren. Oder vielleicht haben Sie Vorwissen, dass etwas Größeres aufgesetzt werden sollte, etwas global aufgesetzt werden sollte, das diesen Kanzler Kickl noch einmal verhindern könnte, vergleichbar mit Corona beispielsweise. Es wird keine Corona-Pandemie kommen, aber es könnte etwas anderes, ein globales Großereignis, ein Krieg oder Ähnliches kommen, in dem Zeit, Spiel auf Zeit von Erfolg gekrönt sein könnte für die dunklen Kräfte. Es könnte aber auch sein, Option 2, dass man mit Herbert Kickl nun in eine Regierung geht und ab dem Zeitpunkt sofort versucht, Herbert Kickl irgendwie ausrutschen zu lassen. Man wird nicht so leicht durchkommen mit einer Ibiza-Falle, wie das bei HC Strache gemacht wurde. Es könnte aber sein, dass man etwas anderes plant, um ihn nach ein, zwei Jahren so schnell wie möglich wieder loswerden zu können, ausrutschen zu lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Und die dritte Option wäre natürlich jetzt Neuwahlen vom Zaun zu brechen, um noch einmal zu riskieren und auch wiederum auf Zeit zu spielen. An die Neuwahltheorie glaube ich weniger, aber nichts ist ausgeschlossen in der aktuellen Situation. Habeck warnte bereits vor dem österreichischen Weg. Die Politik ist in heller Aufregung, weil es jetzt in Österreich eine sogenannte Rechtsregierung geben könnte, unter der Führung der FPÖ, die ja in Deutschland genauso gefürchtet wird wie die AfD, als rechtsextrem geframed wird. Habeck hat zu Recht Sorge, denn wir haben Straßenumfragen in verschiedenen Regionen in Deutschland gemacht, unter anderem auch in Berlin. Und wir haben die Menschen mit auf eins gefragt, wie sie denn jetzt die österreichische Regierung beurteilen und ob das richtig sei, was die Österreicher jetzt machen. Und die mehrheitliche Meinung war, und das war sehr erstaunlich, weil bei solchen Straßenumfragen oft auch nicht sehr qualitativ wertvolle Antworten, was die Politik betrifft, herauskommen. Es war sehr erstaunlich, dass die Menschen gesagt haben, die Österreicher, das österreichische Volk hat entschieden, sie haben gewählt, man sollte die Regierung so machen lassen und das wäre auch in Deutschland richtig so. Ja? Also viele Deutsche schauen gerne auf den kleinen Bruder, auf Österreich und sagen, ja, wenn die Österreicher das können, dann können wir das doch auch. Also es gibt eine unglaubliche Dynamik durch diese Prozesse, durch diese Regierungsbildung jetzt in Österreich für den deutschen Wahlkampf am 23. Februar. Und was ist der österreichische Weg, vor dem Habeck so panisch warnt? Der österreichische Weg lautet, zuerst bekämpfen Sie die Parteien, in Österreich die FPÖ, dann die AfD. Sie bekämpfen sie, dann siegen sie, dann werden sie ausgegrenzt, dann wird hysterisch und künstlich wird eine Brandmauer errichtet und alle erleben dann feierlich den Mauerfall, wie diese Brandmauer nämlich nach wenigen Wochen und Monaten bereits zum Einsturz gebracht wird. Und dann kommen diese Parteien zum Zug in Österreich, vielleicht jetzt sogar Kanzler. Wir wissen nicht, was in Deutschland in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren geschehen wird. Vielleicht steht am Ende tatsächlich dann ein AfD-Kanzler. In jedem Fall gibt es massiven Rückenwind durch diese Bewegung aus Österreich für den Wahlkampf von Alice Weidel. Und massiven Rückenwind gibt es natürlich auch von Elon Musk. Wir haben das schon thematisiert. Ich möchte darauf jetzt noch einmal eingehen in diesem großen Kontext, den ich global hier versuche, dieses Bild, was ich versuche zu zeichnen. Der Mensch neigt zur Konformität. Das wissen wir nicht erst seit Corona, den Corona-Maßnahmen, wo alle aus Konformität mitgemacht haben. Das ist schon immer so. Der Mensch neigt zur Konformität, weil es einfach bequemer ist. Weil es bequemer ist, aber auch, weil wir Menschen soziale Wesen sind. Mit dem Strom zu schwimmen, gibt uns das Gefühl von Sicherheit und von Richtigkeit. Wir wollen immer zur Mehrheit gehören. Der Mehrheitseffekt, der bezeichnet das Phänomen, dass Individuen in Gruppen unter dem Einfluss der Mehrheitsmeinung stehen und dazu neigen, ihre Ansichten und Verhaltensweisen zu ändern, um mit der Mehrheit übereinzustimmen. Das macht aktuell Elon Musk mit Alice Weidel. Er versucht, einen Mehrheitseffekt zu erzeugen. Auf der einen Seite ist er offiziell, natürlich nicht de facto, es gibt viel mächtigere Kreise, wir haben heute das schon ein wenig skizziert, aber de facto, laut dem Forbes-Magazin, laut den offiziellen Zahlen, ist er mit über 400 Milliarden Vermögen der reichste Mann der Welt. Der reichste Mann der Welt, ein Vorbild für Millionen Menschen aufgrund seines Erfolgs, aufgrund seiner Kreativität. Er hat eines der größten sozialen Netzwerke mit Twitter gekauft, umbenannt in X. Und dort will er einen Hort der Meinungsfreiheit schaffen. Und in jedem Fall hat er eine Millionenreichweite. Und wenn Millionen Menschen sehen, dass Elon Musk die Deutschen auffordert, die AfD zu wählen, dann stellt er diesen Mehrheitseffekt her, dass die Menschen Teil dieser Bewegung sein wollen. Ich möchte jetzt zeigen, was der ehemalige Tesla-Chef von Deutschland gesagt hat, Philipp Schröder. Er hat auf einem LinkedIn-Posting hat er genau erklärt, er hat das abgesetzt, er warnt vor Elon Musk und vor der Einmischung. Hören Sie sich das an.
Es gibt eine Grundregel mit Blick auf Elon. Wette niemals gegen ihn. Wenn er etwas tut, dann aus einer Position heraus, in der er selbst die komplette Steuerung hat und mit der fundamentalen Überzeugung, whatever it takes, in die Umsetzung zu gehen. Mit unbegrenzten Mitteln und Willen. Sollte er gemeinsam mit Trump hinter die AfD treten, und zwar mit den Mitteln der USA samt Außenministerium in Kombination mit X, Twitter, unter Unterstützung von Springer Döpfner, dann stehen uns zwischen dem 20.01. und dem 23.02. heiße Tage ins Haus. So heiß, dass es mich wundert, dass die Parteien der Mitte nicht stärker reagieren. Auch da Elon Musk ab dem 20.01. die US-Regierung zumindest indirekt repräsentiert, samt Botschafter in Deutschland. Der Amtseid in Washington wird zur kolossalen Machtdemonstration werden und der Auftakt sein. Neben Auftritten mit Weidel, die sicher auch von Trump ins Weiße Haus eingeladen werden wird, samt Mediengewitter. Sollte Weidel mit den beiden in der Air Force One den Masterplan für Deutschland präsentieren, übernehmen die Macht der Bilder den Rest. Ziel sind auch nicht wir auf LinkedIn, Ziel sind die dauerhaften Nichtwähler auf Social Media. Die deutschen Parteien sind einfach nicht auf Elon Musk vorbereitet. Sollte er jetzt also ernsthaft in den Wahlkampf inklusive Campaigning in Deutschland eingreifen, wird das meines Erachtens dazu führen, dass die AfD abseits aller Umfragen stärkste Kraft wird am 23.02. mit 30% und mehr. Und nach der Wahl wird der Spießrutenlauf erst richtig losgehen. Denn ohne Trump gibt es keine Lösungen mehr in der NATO, in der Ukraine und in der Weltwirtschaft. Und Elon Musk wird keine Gelegenheit auslassen, die Politiker von CDU, Grünen und SPD vorzuführen und bloßzustellen, whatever it takes. Währenddessen beschimpfen sich die Parteien der Mitte lieber gegenseitig und ihre Unterstützer üben sich in gewohnten Ritualen auf LinkedIn und verlieren sich im Kleinklein. Sie alle schätzen den Ernst der Lage vollkommen falsch ein und werden eine böse Überraschung erleben. Denn die demokratischen Parteien haben leider das schwächste Personal jemals für diese Auseinandersetzung aufgeboten. Es ist zum Heulen, ob der offensichtlichen Unbeholfenheit der Akteure.
Also ich finde diese Aussagen äußerst bemerkenswert. Ich möchte die wichtigsten für mich noch einmal mit Ihnen kurz anschauen. Er sagt, Schröder sagt, wenn Elon Musk etwas tut, dann aus einer Position heraus, in der er selbst die komplette Steuerung hat. Das bedeutet, es sind keine Schnellschussreaktionen, weil ihm langweilig wäre mit seinen unzähligen Unternehmungen. Er geht ganz gezielt auf Großbritannien los, er geht ganz gezielt jetzt auf die deutsche aktuelle Führung los und unterstützt ganz gezielt Alice Weidel und die AfD. Er sagt, mit der fundamentalen Überzeugung tut Elon Musk alles, was er tut, unter dem Motto whatever it takes. Also er geht all in, er setzt aufs Ganze. Das hat er schon im US-Wahlkampf getan, wo er im Interview mit Tucker Carlson gesagt hat, wenn Trump scheitert, dann wird auch er scheitern und vielleicht sogar im Gefängnis landen, weil natürlich die ganz eindeutige, klare Positionierung für eine Sache gegen die herrschende Meinung und gegen das herrschende Establishment schwere Folgen haben kann. Das ist genauso wie bei uns bei Auf 1. Es gibt keinen Weg zurück. Wir können nicht sagen, wir gehen jetzt wieder irgendwo anders hin. Wir arbeiten wieder irgendwo anders. Wir haben uns entschieden und wir können nicht mehr zurück. Und bei Elon Musk ist es jetzt genauso. Er kann nicht zurück und deswegen muss er all in gehen. Und bei Elon Musk, und das sagt eben Schröder auch, ist der Unterschied, er kann das tun mit unbegrenzten Mitteln und mit unbegrenztem Willen. Er hat mit seinem Vermögen unbegrenzte monetäre Mittel zur Verfügung. Und was Schröder auch noch zeichnet, ist, wenn sich Trump hinter die AfD stellt, dann tut die Macht der Bilder das ihre. Und das ist eben wieder dieser Mehrheitseffekt, von dem ich gesprochen habe. Und ganz interessant und für jeden offenkundig sichtbar ist, die deutschen Parteien sind einfach nicht auf Elon Musk vorbereitet. Jetzt kann man sagen, ja, aber warum unterstützt denn der Musk die Weidel? Oder man kann sagen, ja, auch Elon Musk ist ja, hat sehr oft transhumanistische Ideen gepredigt. Ich habe ihn dafür auch scharf angegriffen, Neuralink und andere Dinge, Menschen chippen. Es geht nicht darum, dass alles gut ist bei Elon Musk, es geht auch nicht darum, dass alles gut ist bei Alice Weidel. Wenn Sie dieses Video, wenn Sie diese Sendung jetzt ansehen, dann können Sie nur einer von vier Typen sein. Denken Sie mit und entscheiden für sich selbst. Sie sind Typ 1, Sie sind ein absoluter AfD-Fan und es ist vollkommen klar, Ihr Kreuz X AfD am 23. Februar. Das zweite ist, Sie sind noch unentschlossen. Sie überlegen, die AfD zu wählen aus Protest oder vielleicht auch aus Überzeugung, aber Sie sind noch unentschlossen und die einen oder anderen Aussagen gefallen Ihnen nicht. Sie sind unentschlossen. Punkt 3 ist, Sie sind ein Systemgegner und haben dieses System durchschaut. Sie haben aber auch aufgrund der Erfahrung durchschaut, dass Wahlen nie etwas gebracht haben. Und Sie sind entschlossen, der AfD nicht zu folgen. Sie sind entschlossen, die AfD nicht zu wählen. Und Punkt 4 ist, Sie gehören zu den 150 Beamten, die unsere ganzen Gespräche überwachen müssen oder zu den Geheimdienststrukturen, die hier mitschauen müssen oder zu den Antifa-Bütteln, zu den Gegnern, die nur etwas suchen, dass sich der Magnet wieder verhaspelt oder irgendetwas sagt, was man ihm dann nachteilig auslegen könnte. Ich habe in dieser Sendung schon einige Dinge gesagt, die Futter für diese Leute sind. An die Gruppe 4 verschwende ich keine Energie. Hier halte ich mich nicht damit auf. Aber an die anderen drei Gruppen, vor allem an Gruppe 2 und 3 an die Unentschlossenen oder an die äußerst skeptischen Personen, möchte ich noch einmal ganz genau, ich möchte gerade für diese zweiten Gruppen, für die Skeptiker und für die Leute, die sagen, nein, die AfD, das ist gelenkte Opposition, da möchte ich nicht mitmachen, für diese zwei Gruppen möchte ich noch einmal genau analysieren, was hat Elon Musk in dem Gespräch mit Alice Weidel denn wirklich, was hat er denn wirklich gesagt? Er hat gesagt, Zitat, die Leute wollen eine Veränderung und meine Empfehlung ist es, dass die Deutschen das auch tun. Ich empfehle ausdrücklich, dass die Leute die AfD wählen. Das ist ein sinnvoller Schritt. Er hat nicht gesagt, das ist die Lösung aller Probleme, er hat gesagt, das ist ein sinnvoller Schritt. Wenn die Leute die AfD nicht wählen, nur die AfD kann Deutschland retten, denn, Zitat, ansonsten wird alles noch schlimmer in Deutschland. Also, er hat nicht gesagt, Alice Weidel ist die perfekte Kanzlerin und sie wird alles genauso machen, wie Sie sich das wünschen. Er hat nicht gesagt, die AfD ist von Fehlern frei. Er kennt die AfD überhaupt nicht. Er hat Alice Weidel zu Positionen befragt, die jemand, der sich mit der AfD beschäftigt, längst weiß. Nein, Er sieht einfach nur, dass ein Weiter-so furchtbar wäre. Er sieht, dass das globale Globalistensystem so mächtig ist, dass wenn diese ganzen Stützpfeiler in Großbritannien und in Berlin und in Brüssel aufrecht bleiben, dass dann auch eine Politik für die USA äußerst schwierig werden wird. Deswegen die Einmischung in Deutschland. Und er sagt, die AfD zu wählen ist ein erster sinnvoller Schritt, denn sonst wird alles nur noch schlimmer. Und ich denke, das ist genau der Ansatz, den hier Elon Musk verfolgt und den auch viele Menschen verfolgen, die mit Bauchweh vielleicht die AfD wählen werden. Aber es ist klar, die anderen Systemparteien, sie werden es noch viel, 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 viel schlimmer machen. Und es droht in Deutschland BlackRock März und damit der offensive Krieg. Donald Trump, wir erinnern uns, er hat versprochen, in einem Tag den Ukraine-Krieg zu beenden. Ob er das wirklich tun wird, der 20. Januar kommt näher und wir erwarten uns nicht, dass dieser eine Tag im Jahre 2028 sein wird, sondern dass hier schnell Taten gesetzt werden. Aber könnte Donald Trump, wenn er nicht schnell und effektiv handelt, könnte ihm vielleicht BlackRock März zuvorkommen, indem er diesen gewünschten Krieg vom Zaun bricht und die Deutschen an die Front schickt. Das droht oder das weitere Zerstörungswerk. Die Deutschen haben die Ampel hinter sich. Also wie viel schlimmer soll es noch werden? Und Elon Musk hat nicht gesagt, eben Alice Weidel ist die Lösung aller Probleme. Er hat nicht gesagt, lehnen Sie sich zurück, es geht Sie ab sofort nichts mehr an. Er hat gesagt, das ist ein erster Schritt. Und dieser erste Schritt könnte dazu führen, damit es in Deutschland nicht noch viel schlimmer wird. Viel schlimmer könnte Krieg sein. Viel schlimmer, das ist die ständige Gehirnwäsche der Bürger, die ständige Gehirnwäsche der Kinder in den Bildungsanstalten, in den Schulen, ja schon in den Kitas. Das ist diese ganze Gender-Umerziehung, die Ermutigung, dass sie Geschlechtsumwandlungen machen, dass es Mann und Frau nicht mehr gibt, dass Migration das Beste ist, dass Deutsche nur Müll sind. All das, all diese ganze Zerstörung, die Vergiftung der Kinderseelen, die Vergiftung der Körper, denken wir nur an die mRNA-Injektionen. All das könnte zumindest gestoppt werden. Wir wissen nicht, was am Ende stehen wird, aber es könnte nicht noch viel schlimmer werden. Das ist eben die Botschaft dahinter. Fest steht, mit dieser ganzen Dynamik, mit Österreich, mit den aufbrechenden Skandalen in Deutschland, denken wir an Magdeburg, an diese Wahnsinnstat am Weihnachtsmarkt, mit Elon Musk, da bekommt dieser Wahlkampf eine unglaubliche Dynamik und Alice Weidel wird aufholen und tatsächlich hat sie jetzt die Chance, Richtung Platz 1 vorzurücken. Noch ein strategischer Ansatz. Wenn Alice Weidel Platz 1 bekommt, dann ist ohnehin klar, was hier passieren wird, dann wird alles Kopf stehen. Aber wenn sie Platz 2 bekommt, und da müsste ein Wunder geschehen, dass dies nicht geschieht, wenn sie Platz 2 bekommt und nahe aufrückt zu Merz und zur CDU, dann könnte der Druck aus den USA noch einmal verstärkt werden, zu sagen, koaliere Merz mit Weidel AfD. Denn das ist der Wunsch des großen Bruders und der Wunsch des großen Bruders wurde bisher immer erfüllt. Also es gibt viele spannende Konstellationen, die diese Wahl bedeutend machen. Was vor einigen Monaten noch nicht so ausgesehen hat, jetzt ist es soweit. Und was fällt den EU-Globalisten dazu ein? Natürlich nur Panik. Und das Geschrei nach noch mehr Zensur. Wir werden jetzt noch mehr Zensur erleben. Die Zensur, sie geht ja weiter. Bei YouTube wurden unsere Videos weiter gelöscht. Erst in dieser Woche wurde ein Video von Auf 1 gelöscht, nämlich aus dem Alternativ-WEF. Das ist kein Zufall. Wir haben die Diskussionsrunden des Alternativ-WEF aus Prag auch auf YouTube hochgeladen und dort wurden die ersten Videos bereits gelöscht. Also die Zensur geht natürlich gnadenlos weiter. Und die Apparatschiks, die diese Zensur vorantreiben, sie merken ja überhaupt nicht, in welchen Wahn sie sich hier verrannt haben. Ich möchte Ihnen das zeigen und einblenden von Klaus Müller, dem Chef der Bundesnetzagentur. Er droht Facebook oder Meta mit Sanktionen, wenn Zuckerberg in Europa aufhört, die voreingenommenen Faktenchecker einzusetzen und ebenso droht der Elon Musk bei Interviews, dass das Einmischungen von Wahlen sind. Lesen Sie hier mit, ausgegebenen Anwalts schreibt der Bürokrat Klaus Müller, nach dem DSA, also nach dem entsprechenden Gesetz der EU, ist die Zusammenarbeit von sehr großen Online-Plattformen, sogenannten VLOP, mit Faktencheck-Organisationen zwar zwingend nicht notwendig vorgeschrieben, allerdings sinkt ihr Sanktionsrisiko, wenn sie es in der EU tun. Nach den EU-Election Guidelines gilt dies bei Wahlen als risikominimierende Maßnahme nach § 35 DSA bezüglich systemischer Risiken. Arbeitet eine VLOP nicht mit Faktencheckern zusammen, muss er nachweisen, dass er andere gleich wirksame Risikominimierungsmaßnahmen ergreift. Merken die überhaupt noch, was sie da reden und schreiben? Das ist derart bürokratisch abgehoben. Darüber lacht die Welt. Darüber würden auch die Deutschen lachen, wenn es nicht so tragisch wäre. Das sind die Leute, die diese Zensur aufsetzen. Das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das muss man sich sichern. Spätere Generationen, wenn es die noch gibt, wenn wir verlieren, gibt es spätere Generationen gar nicht mehr. Aber spätere Generationen, wenn wir gewinnen, werden einmal fragen, wie konntet ihr diese Verrückten überhaupt noch ertragen? Wie konnte das überhaupt nur einen Tag lang gut gehen? Der Journalist Henning Rosenbusch bringt es auf den Punkt. Der Totalitarismus trieft aus jeder Pore bei diesem Müller. Das ist genau so. Er merkt es nur nicht, dass er schon längst ganz allein dasteht. Der ehemalige EU-Binnenmarktchef, der EU-Kommissar Thierry Breton, auch er ermahnte Alice Weidel vor dem Gespräch mit Elon Musk. Man muss den Digital Service Act, den DSA, einhalten. Wenn man ein Gespräch führt, dann muss man einhalten, dass man die Gesetze einhält. Man kann nicht einfach mehr frei reden. Das bringt es auf den Punkt in Deutschland. Damit, mit diesem geschickten Schachzug, wird offenbar die Globalisten selbst, die Technokraten, die Bürokraten, die EU-Bonzen, sie thematisieren selbst, dass es diese Zensur gibt. Jeder weiß jetzt, wenn Musk und Weidel miteinander sprechen, dann müssen sie aufpassen, was sie sagen, damit sie nicht gegen Gesetze verstoßen. Ist das die freie Rede, die immer versprochen wurde? Ist das das liberale Deutschland? Ist das der freieste Staat auf deutschem Boden, den es je gab? Elon Musk schrieb, sie wollen die Menschen daran hindern, ein Gespräch mit Alice Weidel zu hören, die nächste Kanzlerin von Deutschland werden könnte. Diese Typen, schreibt er, diese Typen hassen die Demokratie wirklich. Sie haben die Demokratie gekapert. Sie nutzen sie. Sie sagen, das ist Demokratie, wenn sie uns verarschen. Sie sagen, das ist Demokratie, wenn sie die Meinungsfreiheit unterdrücken und mit Füßen treten und die Zensur hochziehen und jeden, der dagegen ist, bekämpfen. Da sagen sie, das ist die Demokratie. Aber die wirkliche Volksherrschaft, nämlich auf die Meinung der Bürger zu hören, von mündigen, souveränen Bürgern, die Diener zu sein, so wie das die Demokratie, die Volksherrschaft vorsehen würde, Diese Form der Demokratie, die hassen sie. Und das Einzige, was ihnen einfällt, sind Verbote, Verbote, Verbote. Wir haben die EU-Kommissare gehört. Schon die kommunistische Sowjetunion hatte Kommissare. Die in der EU heißen auch Kommissare. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Und es gibt immer nur Verbote. Die Verbrennerverbote, können Sie sich erinnern, die Verbrennerverbote, man darf keine normalen Autos mehr herstellen, dass das natürlich ein Great Reset Plan ist, um die Industrie in Deutschland zu vernichten, ist offenkundig, ja. Das Baumwollverbot, jetzt soll ein Baumwollverbot in der Europäischen Union kommen. Ein Baumwollverbot. Und zwar, Sie wollen eine grüne Kreislaufwirtschaft im Zuge der Agenda 2030 durchziehen. Und da Baumwolle praktisch nicht recycelbar ist, ist ein Verbot des Rohstoffs geplant. Als Ersatz soll Plastik zur Kleiderherstellung verwendet werden. Plastik, Sie tragen dann Plastikflaschen. Natürlich, es gibt viel Kleidung mit Plastik. Aber es soll nur mehr Plastik kommen. Wenn Sie das nicht wollen, dann haben Sie Pech gehabt, denn in der EU wird in Zukunft Baumwolle verboten. Bis 2030 sollen 50% aller Textilien recycelbar und 25% vollständig kreislauffähig sein. Aktuell bestehen etwa 43% aller Textilien in der EU aus Baumwolle, also auch hier kommt der harte Schnitt. Das wird unvermeidbar sein. Der EU fallen nur Verbote ein. Das ist das Einzige, was Sie können. Warum argumentieren Sie, dass Sie Elon Musk oder andere Unternehmen bekämpfen wollen, mit DSA und mit Zensurgesetzen verbieten wollen, einschränken wollen? Sie sagen, es wäre Einmischung in einen Wahlkampf, es wäre Beeinflussung bei einem Wahlkampf, es wäre Wählermanipulation. Ich sage es immer wieder, die größte Wählermanipulation aller Zeiten ist diese Zensurmaschinerie. Die Zensur ist die größte Manipulation, indem die Menschen nur eine Seite hören dürfen und die andere Seite zensiert, verboten, gelöscht wird, ist das die größte Beeinflussung. Wenn ich mir eine Meinung nur über Scheuklappen bilden kann, dann bin ich nicht frei, dann bin ich nicht souverän, dann kann ich nicht selbst handeln, sondern ich denke nur und ich sage nur und ich plappere nur nach, was mir im Korridor vorgegeben wird. Und zur Beeinflussung, oh, Milliardäre greifen in Deutschland ein. Dieselben Leute, die jetzt aufschreien, haben jahrzehntelang ignoriert, dass einflussreiche Milliardäre in Deutschland, in Europa Politik gemacht haben, Ideologie aufgesetzt haben, ganze Bewegungen gepusht, hofiert haben, Medien gekauft haben, Justiz gekauft haben, korrupte Politiker eingesackt haben. Das war immer und alles egal. Elon Musk teilt eine Grafik der deutschen Bloggerin Naomi Seibt, die hier äußerst verdienstvolle Arbeit verrichtet und hier eben zwischen Deutschland und den USA versucht, die Kommunikation herzustellen. Sie war schon bei Alex Jones in der Show. Sie ist mit Elon Musk in Kontakt. Elon Musk teilt regelmäßig ihre Posts und es ist wahrscheinlich ein wesentlicher Verdienst von ihr, dass dieser Kontakt jetzt mit Alice Weidel zustande gekommen ist. Und sie teilt beispielsweise eine Grafik des Netzwerks Bill Gates und seine Investitionen in Deutschland. Das können Sie sich ganz genau ansehen und Elon Musk hat diese Grafik einem Millionenpublikum zugänglich gemacht. Er hat diese Grafik geteilt. Hier sehen Sie ein paar Bilder aus dem Fotoarchiv, ein paar Bilder. Bill Gates mit Ursula von der Leyen, mit Merkel, mit Emmanuel Macron aus Frankreich, mit Obama, mit Justin Trudeau, der jetzt abtreten wird. Hier sehen Sie Soros, der Mann, der den Globalismus weltweit voranbringen möchte, mit Emmanuel Macron ebenso in Frankreich. Soros mit Jean-Claude Juncker, jetzt mit dem neuen Übergangsminister, dem Freimaurer Schallenberg in Österreich, eine alte Freundschaft der Familie Soros mit den Schallenbergs. Soros mit Joe Biden. Ja, Joe Biden hat in den letzten Tagen seiner Amtszeit Soros noch eine hohe Auszeichnung verliehen und über diese hohe Auszeichnung, über die Preisverleihung gibt es verschiedene Memes im Netz, verschiedene satirische Grafiken werden hier geteilt. Hier sehen Sie eine davon, die besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Sie sehen das im Verlauf als Social Media Kenner vielleicht schon. Diese Grafik hat jemand ins Netz gestellt und das ist natürlich nicht George Soros, ja, aber man macht sich lustig über das fortgeschrittene Alter und das Aussehen von George Soros. Und diese Grafik wurde von Elon Musk geteilt und über Elon Musk wurde sie dann auch von Donald Trump weitergeteilt. Also darüber steht als Bildtext, Elon Musk hat geschrieben, Soros sieht auf diesem Bild sehr gut aus, das muss die gute Belichtung sein. Also es gibt hier keine Tabus mehr, George Soros wird eben frontal angegriffen. Aber was ist der Punkt? Warum regt sich niemand auf über die Milliardärseinmischung der Globalisten? Nur weil sich Elon Musk einmischt, das gefällt ihnen überhaupt nicht. Elon Musk ist vielleicht so etwas wie ein antiglobalistischer Soros. Ja? Warum diese ganze Scheinwelt, die wir hier erleben, sie wurde nur von Milliarden an Geld aufgebaut, von offen unfair ergaunertem Geld, wie durch Spekulationen, Soros machte sein Vermögen mit Spekulationen, oder von gestohlenem Geld über Steuern oder über andere offen kriminelle Strukturen. Aber jedenfalls die Steuern, die den Bürgern abgeknöpft werden, die ihnen, wenn sie arbeiten gehen oder gegangen sind, abgeknöpft werden. Diese Steuern werden dann verwendet, um diese ganze widernatürliche Ideologie durchzusetzen. Denn niemand will freiwillig beispielsweise Homoparaden auf den Straßen, wo Homosexuelle ihre Genitalien vor den Kindern zur Schau stellen, wo sie Kinder mitnehmen, in Lack und Leder verkleidet, durch die Straßen tanzen. Das will niemand. Das kann nur gemacht werden, wenn es unglaublich viele Gelder für diese Agenda gibt, dass es durchgeführt wird, dass die Medien darüber berichten, dass all das stattfinden kann, dass diese Dinge dann in die Lehrpläne Einzug halten. Das kann nur mit unglaublich viel Geld gemacht werden. Geld ist das Schmiermittel der neuen Weltordnung, hat Oliver Janich schon vor ein paar Jahren im Interview mit mir gesagt. Das ist vollkommen richtig, denn mit Geld kann man sich alle rundherum erkaufen. Und indem, dass diese widernatürlichen Dinge wie eine Homoparade gemacht werden, das ist nur durch Geld möglich und indem man alle Kritiker verfolgt, weil jeder, der etwas gegen Homos sagt, ist automatisch auf der Abschussliste und wird schwer bekämpft. Das Gleiche ist bei einer anderen widernatürlichen Entwicklung wie etwa mit der unbegrenzten Masseneinwanderung. Dass dieser Missbrauch des Asylrechts, dass diese Flutung Europas erst möglich wurde, dass diese Gewalt auf den Straßen erst möglich wurde und dass alle stillschweigen, dass die Medien nicht zu einem Aufschrei blasen, dass es hier nicht längst schon zu einem Aufstand gekommen ist, das ist nur möglich durch ein unglaubliches Asylindustrienetzwerk, geschmiert mit Abermilliarden aus den Kassen der Steuerzahler, aber auch von diesen Milliardären, die sich ständig einmischen. Und auch hier wieder, jeder, der dagegen aufbegehrt, wird fertig gemacht. Wir haben es heute schon in Großbritannien thematisiert. Niemand außerdem will Schwachköpfe in der Regierung haben. Wer aber dagegen aufbegehrt, bekommt die Tür eingetreten, bekommt eine Hausdurchsuchung. Das sind die Auswirkungen dieser Einmischungen, das sind die Auswirkungen unserer tollen neuen Welt. Und die Zensur ist ein maßgeblicher Punkt. Damit möchte ich auch das Thema Zensur für heute abschließen. Mark Zuckerberg hat zurückgerudert, Sie haben es womöglich mitbekommen. Wir werden die Faktenprüfer abschaffen und sie durch Community Notes ersetzen, ähnlich wie bei X, sagte er. Und er begründete es damit, die Faktenprüfer waren einfach zu politisch voreingenommen und haben mehr Vertrauen zerstört, als sie aufgebaut haben. In Deutschland und Europa macht das Korrektiv und andere NGOs und diese Gruppen sind absolut einschlägig Korrektiv. Das war dieselbe Gruppe, die auch in Potsdam diesen Skandal vor einem Jahr inszeniert und ausgerollt hatte. Eine ganz einschlägige Antifa-Organisation, vollkommen klar, woher der Wind hier weht. In Europa wurde es noch nicht umgestellt. Es wird Zeit, Herr Zuckerberg, dass Sie hier nachziehen. Unsere Facebook-Seite von Auf 1 ist noch immer gelöscht, offline geschalten, zensiert. Erst wenn Sie die freischalten, glaube ich Ihnen, dass Sie es ernst meinen. Es ist aber ganz klar, warum das jetzt geschieht. Das ist keine Überzeugungstat von Zuckerberg, sondern er richtet sein Fähnchen nach dem Wind. Er macht dort mit, was ihm befohlen wird. Er ist auch keine Person, trotz seines Milliardenvermögens, der tun und lassen kann, was er möchte. Ihm wird schon gesagt, was er zu tun hat. Und er sagte ganz richtig und entlarvend, er möchte die freie Meinungsäußerung auf der Plattform Facebook wiederherstellen. Wiederherstellen bedeutet, er gesteht ja ein, dass es sie nicht gegeben hat. Das hat jeder mitbekommen, der in den letzten Jahren auf Facebook etwas zu Corona posten wollte. Sehen Sie ganz kurz hier einen spannenden Ausschnitt bei Fox News, wo ein führender Manager von Facebook genau noch einmal erklärt, warum sie das jetzt tun. Das ist meines Erachtens noch einmal kurz einen Augenblick Aufmerksamkeit wert.
Mark gave a big speech 6 years ago at Georgetown about free expression, about these values. Unfortunately, you know, there's been a lot of political and societal pressure here and around the world that have pushed away from those values. We've got a real opportunity to reset, get back to them, and really provide a space
for free expression. How was the Biden administration putting pressure on you specifically? Were they calling where they didn't like a post? Did they say take it down?
Yeah, so Mark talked about this in a letter he sent to the House mm-hmm. Judiciary Committee a mm-hmm. few months ago. That sort of outlined the way in which we got a lot of pressure around COVID in particular to take down more content, even things like humor and satire about the pandemic and about vaccines. So we did experience that kind of pressure. The decisions we made ultimately were our own. But there's a real opportunity here with President Trump coming into office with his commitment to free expression for us to get back to those values and really provide space for people to have the kind of discourse and debate they want to have.
Ja, vollkommen klar. Auch Zuckerberg führt nur Befehle aus, aber hier gibt es eine Änderung der Agenda. Was passiert also jetzt? Wird nun alles gut? Müssen wir uns nur mehr Popcorn besorgen, erste Reihe fußfrei und zusehen, was hier passiert? Davon bin ich kein Freund, denn das glaube ich nicht. Ich bin überzeugt, aufgrund unserer Erfahrungswerte, dass es nicht ohne das Zutun der Menschen gehen kann. Es kommt kein Erlöser, es kommt kein Retter, es kann richtige Impulse geben. Und egal, was bei Elon Musk am Ende dabei rauskommen mag, die Akzente, die er jetzt setzt, sind für die Befreiungsbewegung durchaus wichtige Akzente. Es ist eine Rückendeckung, ohne die die Dinge nicht so schnell jetzt in Bewegung gekommen wären. Das ist vollkommen unbestritten. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Und das, diese Taten, die wir jetzt erkennen, sind äußerst gut für die Freiheit und Souveränität Deutschlands und Europas. Meinen es die Akteure alle gut? Meinen sie es auch richtig? Es kann sein, es muss nicht sein. Wir werden es zeitnah sehen und wir werden es aktuell immer kommentieren. Aus meiner Sicht müssen wir wachsam bleiben, denn es gibt tatsächlich einige, viele Ungereimtheiten, die man nur dann nicht sehen kann, wenn man sich in die Hoffnung verbeißen möchte, dass nun alles gut wird. Aber es gibt viele Ungereimtheiten und die möchte ich heute auch noch anreißen, dass diese Lageanalyse kann nicht enden, wenn wir nicht auch auf die kritischen Punkte hinsehen. Der Aufdecker, Autor Thorsten Schulte, er warnt beispielsweise in einer aktuellen Nachricht, dass Donald Trump womöglich den Auftrag hat, einen atomaren Weltkrieg gegen den Iran zu beginnen. Thorsten Schulte schreibt auf seinem Telegram-Kanal, ich zitiere, ihr wisst, dass ich das ständige Gerede vom Iran, seinem Atomprogramm etc. als Vorbereitung auf einen tatsächlichen Krieg ansehe. Das macht es jedoch mit Blick auf das neue Abkommen des Iran mit Russland und den Interessen Chinas sehr gefährlich. Schulte zitiert aus einem aktuellen Medienbericht, wonach hinter den Kulissen bereits behauptet wird, dass die USA unter Donald Trump einen Militärschlag Israels gegen den Iran unterstützen würden. Auch die Jerusalem Post berichtet am 6. Jänner gleichlautend, ich zitiere daraus, der Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, er gilt als enger Vertrauter von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, glaubt nach einem Treffen mit Donald Trump, dass der designierte US-Präsident entweder einen israelischen Militärangriff auf iranische Atomanlagen unterstützt oder sogar selbst einen Angriff auf diese Standorte leiten wird. Thorsten Schulte schreibt dazu, aus meiner Sicht werden gezielt Informationen durchgestoßen, um die Weltöffentlichkeit vorzubereiten. Trump-Kritiker sagen also, Elon Musk und Donald Trump sind die neuen Gesichter der Globalistenagenda. Das Ziel bleibt weiterhin der Great Reset und der Dritte Weltkrieg. USA, Europa an der Seite Israels gegen den Iran. Das Ziel ist ein Atomkrieg. Es werden lediglich Klima- und LGBTQ-Agenda abgestoßen, denn jetzt geht es um den Dritten Weltkrieg und hier benötigt es die Republikaner, die Patrioten, die, die für den Krieg trommeln können. Ist das wirklich so? Fakt ist, die globo-homo-linke Klima-Wokeness-Agenda, sie bricht zusammen. Das WEF zieht mit Trudeau und anderen Aushängeschildern bereits die Reißleine. Aber der Globalismus benötigt keine linke Homo-Agenda. Jahrzehntelang waren es neokonservative Strategen, die Imperialismus und Eroberung unter dem Schlagwort der Terrorbekämpfung oder der Demokratisierung in die Welt brachten. Gerade die Republikaner in den USA standen für die imperialen Kriege, für Coca-Colonisation, für offenes Moral Bombing und für die Medienmacht. Die starken Männer, die die unterentwickelte Welt befreien, die zurückgebliebenen Länder, die Schurkenstaaten. Globalismus muss nicht links sein. Es gibt die Rechtsglobalisten ebenso. Doch gehören Musk und Trump dazu? Wir wissen es nicht. Wir werden es bald sehen. Das Ziel der neuen Weltordnung ist die Gleichschaltung, die Weltherrschaft. Aber wir werden sehen. Wenn ich all diese Bewegungen von heute gleichzeitig sehe, dann frage ich mich, wer steuert das? Ist es gesteuert? Absichtlich abgestimmt zwischen den Protagonisten ist es nicht, so viel weiß ich. Aber vielleicht im Hintergrund gesteuert. Würden die Linksglobalisten so etwas abziehen, dann wären wir skeptisch. Oder ist es die harmonische Pendelbewegung, die jetzt endlich zurückschlägt? Die Verbindungen von Musk und Trump zu Israel sind jedenfalls äußerst auffällig. Dass nun Trump sogar den Internationalen Gerichtshof in Den Haag angreift, weil der gegen Israels Premier Netanyahu vorgeht, dass Trump das Grab des extremen Zionisten Rabbis Schneerson besucht, wir haben berichtet, dass Musk dank des Pentagons so reich werden konnte, gerade im letzten Jahr auf über 400 Milliarden Dollar. Dürfen die wirklich ausscheren? Nein, sie dürfen es definitiv nicht. Wenn ihr Weg nicht mit den mächtigsten Geheimzirkeln der Welt abgestimmt ist, und es kann sein, dass dies der Fall ist, dann ist Ihr aktueller Weg lebensgefährlich für Sie. Dann ist es ein unvergleichlicher Akt von Mut, den Trump und Musk gehen für die Menschheit. Ist dem so? Kann sein, muss nicht sein, wir werden es sehen. An Ihren Taten sollt ihr sie erkennen und die waren in den letzten Wochen wertvoll und gut. Und ich wollte heute meine Begeisterung für diese Schritte nicht verbergen, denn es geht sichtlich voran. Es gibt Hoffnung. Wo endet es? Das bestimmen auch maßgeblich wir mit. Trump-Unterstützer halten all der Kritik und den Unklarheiten selbstbewusst entgegen. Alles, was wir aktuell bezüglich Iran und Israel sehen, ist reine Taktik. Trump möchte die Krise aussitzen und den Iran über Verhandlungen befrieden und Israel nicht weiter im Krieg unterstützen. Wenn Trump Israel das Gefühl gibt, dass es den Iran angreifen kann und dass es den verrückten Plan zu Groß-Israel umsetzen darf, dann will er, so sagen die Trump-Unterstützer, Israel damit ins offene Messer laufen lassen. Denn in Wahrheit würde die ganze Welt in Aufruhr versetzt werden, wenn Israel die ganze Region im Nahen Osten angreift. Und das wäre das Ende des Einflussbereiches Israels auf die USA. Das sagen die Trump-Fans. Zuerst, so die Argumentation, sollen die linken, woken LGBTQ-Globalisten wegkommen. Dann soll der Einfluss Israels allmählich eingedämmt werden. Das muss, so ehrlich bin ich, angesichts der Bekundungen von Trump gerade im US-Wahlkampf als reine Spekulation angesehen werden. Dazu benötigt es einiges an Vorschusslorbeeren für Trump, einiges an Vorstellungsvermögen, aber gut. Dafür spricht, was auch im genannten Artikel in der Jerusalem Post steht. Zitat: Trotz der zunehmenden Spekulationen über einen möglichen Angriff auf den Iran werden Personen in der Nähe von Trump zitiert, die glauben, dass er versuchen wird, ein neues Atomabkommen mit Teheran zu erzielen, bevor er militärische Optionen verfolgt. Immer wieder ist auch von der groben Rhetorik, von der Kriegsrhetorik die Rede, damit Trump sich eine bessere Verhandlungsposition verschafft. Zitat Jerusalem Post: Der iranische Außenminister sagte letzte Woche in einem Interview, dass sein Land bereit sei, die Atomgespräche mit den USA wieder aufzunehmen. Natürlich mit Donald Trump. Was auch nicht ins Bild des einseitig pro-Israel-Trumps passt, sind immer wieder gezielt gesetzte Provokationen von Trump. So postet er erst vor 2 Tagen in dieser Woche im Januar auf seiner Plattform Truth Social ein Video-Interview mit dem Ökonomen Jeffrey Sachs und der bezeichnete darin Israels Premierminister Netanyahu als tiefen, dunklen Hurensohn, der die US-Politik manipulieren würde und endlose Kriege im Nahen Osten führen möchte. Netanyahu habe seit 1995 eine systematische Strategie verfolgt, sagt Sachs, um Hamas und die Hisbollah zu eliminieren, indem er ihre unterstützenden Regierungen im Irak, im Iran und in Syrien ins Visier nimmt. Die USA hätten dabei die Drecksarbeit gemacht. Und Trump teilt das kommentarlos? Warum? Wenn er so bedingungslos pro-Israel ist, würde sich das ein Habeck oder ein Scholz trauen? Auch Musks Israel-Treue ist auffällig. Im Gespräch mit Alice Weidel war ihm das scheinbar die wichtigste Frage, auf die er sich geradezu verbissen hatte. Aber ist Musk für die neue Weltordnung mit der Hauptstadt Jerusalems im Herzen Zions? Elon Musk äußerte sich gerade in den letzten beiden Jahren sehr eindeutig und konsequent gegen eine neue Weltordnung, gegen Völkerzerstörung. Sehen Sie hier etwa, was er am World Government Summit 2023 sagte. Wir hatten das damals bei Auf 1 berichtet.
One thing I should say, I know this is called the World Government Summit, I think we should be maybe a little bit concerned about actually becoming too much of a single world government. If I may say that we want to avoid creating a civilizational risk by having, frankly, this may sound a little odd, too much cooperation between governments. If you look at, say, at history and the rise and fall of civilizations, that really all throughout history civilizations have risen and fallen, but it hasn't meant the doom of humanity as a whole, because there've been all these separate civilizations that were separated by great distances. And so, while Rome was falling, Islam was rising, and so you had the sort of caliphate doing incredibly well while Rome was doing terribly. And that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific advancements. And so so I think we want to be a little bit cautious about being too much of a world, of a single civilization, because if we are too much of a single civilization, then if the whole thing may collapse. I'm not, obviously not suggesting war or anything like that, but I think we want to be a little bit wary of actually cooperating too much. It sounds a little odd, but we want to have some amount of civilizational diversity such that if something does go wrong with some part of civilization, that the whole thing doesn't collapse and you know, humanity keeps moving forward.
Das ist doch genau das, worauf wir Europäer uns berufen, auf die Vielfalt der Kulturen und Völker, auf die Diversifizierung des Menschen in unterschiedliche Anpassungsleistungen. Wir haben unterschiedliche Qualitäten, Herangehensweisen, Kulturen und Traditionen und Denkmuster und daher sind wir alle einzigartig. Keine Kultur, kein Volk darf zerstört werden und wenn eine Kultur scheitert, dann geht das Leben weiter. Das ist die Diversifizierungsstrategie des Lebens und dazu bekennen wir uns grundlegend. Das ist aber, meine Damen und Herren, das Gegenmodell zum alles einwalzenden, zum alles gleichschaltenden Globalismus. Also die letzte Frage für heute. Wenn wir vom besten Fall ausgehen und die USA werden in diesen Tagen befreit und sie bekämpfen das britische Empire und sie wollen Europa unterstützen, freier zu werden, als Partner gleichwertig und nicht als Gegner aufzutreten. Wenn all das geschieht, warum tut dann der Deep State nichts? Nun gut, genau genommen schläft der Deep State nicht und es ist keineswegs vorbei. Denn es sind noch 10 Tage bis zur Amtseinführung von Donald Trump und wer weiß, was noch geschieht. Die überlebten Attentate hätten ja bekanntlich auch anders ausgehen sollen. General Flynn, der ehemalige nationale Sicherheitsberater unter Trump, sagt, wir haben eine Wahl gewonnen, doch der Krieg geht weiter. Denken wir nur an die Waffenlieferungen durch Biden vor Weihnachten an die Ukraine, die Bombardierung Russlands. Wäre Putin hier nicht ruhig geblieben, wären wir längst im Dritten Weltkrieg. General Flynn warnt etwa vor einer False-Flag-Attacke, vor einem False-Flag-Krieg, der inszeniert wird, um Trump aufzuhalten oder in größere Schwierigkeiten in seiner Amtszeit zu bringen. Er verweist konkret auf Operation Northwoods aus dem Jahr 1962. Damals legte das US-Militärpräsident John F. Kennedy einen Plan zur verdeckten Kriegsführung vor. Terroranschläge unter falscher Flagge gegen die USA sollten inszeniert werden, um einen Krieg gegen Kuba zu rechtfertigen. Kennedy lehnte bekanntlich ab. Doch der Plan wurde erst nach 30-jähriger Geheimhaltung öffentlich gemacht. Und wer weiß, ob Operationen wie 9/11 oder andere Terror- und Kriegsakte überhaupt dann noch jemals einem Entscheider vorgelegt wurden oder ob die Strippenzieher ihr Werk verrichteten, um die Puppen tanzen zu lassen. General Flynn sieht Trump in größter Gefahr und er rät ihm gerade am Angelobungstag am 20. Jänner äußerst unkonventionell und vorsichtig vorzugehen. Er sagt, es gibt viel zu tun. Fliegen Sie, also Donald Trump, mit Trump Force 1, also mit dem eigenen Flieger von Donald Trump, mit dem Privatjet, nach Washington DC. Leisten Sie noch am Rollfeld, leisten Sie noch an Bord Ihren Amtseid ab. Landen Sie direkt beim Weißen Haus und übernehmen Sie die Kontrolle über die Nation. Galas feiern können wir, sobald wir alle Illegalen losgeworden sind, unsere Wirtschaft wieder in Gang gebracht haben, Frieden im Nahen Osten erreicht und Europa dazu gebracht haben, sich selbst um seine Verteidigung zu kümmern. Was nehmen wir am Ende dieser Sendung heute mit? Alles ist möglich. Die Dinge sind in Bewegung und wie sie in Bewegung sind. 2025 ist jetzt schon ein außergewöhnliches Jahr und wohin die Ereignisse uns noch verschlagen werden, der Gutmenschen-Multikulti-Globalismus geht in jedem Fall seinem Ende entgegen und das Tal, durch welches wir jetzt schreiten werden, wird schon aufgrund der wirtschaftlich brutalen Aussichten kein Spaziergang. Massenarbeitslosigkeit, steigende Inflation und Verwerfungen. Das kommt gnadenlos, egal wer am Drücker ist. Aber gleichzeitig werden im Auge des Sturms Millionen aufwachen und die Schuldigen erkennen. Und wir werden jeden Tag unser Bestes geben, dieses Aufwachen zu beschleunigen, damit am Ende alles gut wird. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Bleiben Sie dran, unterstützen Sie gerade jetzt unsere Arbeit, leiten Sie diese Sendung weiter und bleiben wir alle zusammen kritisch, bleiben wir kritisch und wachsam.